Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Heute freue ich mich über meine Gäste, Dame zuerst, Dr. Sabine Beck, Tierärztin, und Tom Daume, Border Collie Spezialist. Sagt doch bitte einmal Hallo zu unseren Hörern und sagt mal, was ihr so macht. Sabine, fang einfach an, Ladies first.
Gut, alle guten Dinge sind drei. Hallo, zum dritten Mal. Ich mache wie immer noch dasselbe. Ich habe meine Tierarztpraxis und bin da ganzheitlich tätig. Ja, was mache ich sonst noch? Ja, mit den Hunden noch so dies und das und jenes wie immer. Also nichts Neues bei mir.
Du wirst gleich gefragt als du hast ja eigentlich drei Border, die auch hier mitarbeiten.
Ja.
Daume, erzählen Sie ein bisschen von sich.
Sag ich auch erstmal Hallo. Ja, bei mir liegt es so, dass ich ein passionierter Border Collie Händler bin. Händler nennt man das in Großbritannien, wenn man mit den Border Collies arbeitet. Ich liebe es einfach, mit einem Border Collie aufs Feld zu gehen und ihm seiner Bestimmung nach an Schafen oder an Kühen oder an Rindern, an Ziegen oder an irgendwelchen Weidetieren zu arbeiten. Denn dann sieht man einen Border Collie, der ausgelastet und glücklich ist.
Also Händler kommt hier von Handling, Englisch, und nicht von, dass sie die verkaufen und
richtig,
kaufen.
Richtig, genau. Okay. Ich handle nicht mit Hunden, sondern ich bin quasi der Händler.
Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. In einem Stau zum Beispiel. Es gibt bereits eine Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen. Auch finden Sie hier viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen und nun ein bisschen Musik. Liebe Sabine, lieber Herr Daume, was haben Sie beide miteinander zu tun? Was verbindet Sie, die Hunde?
Soll ich da mal anfangen?
Ja,
die Hunde natürlich, die Border Collies, das Hüten. Ja, wie bin ich zu dem Tom gekommen? Ich habe ja den Quinn, der war jetzt 7 Jahre in der Therapiehundearbeit und ich dachte mir, das hat er so klaglos gemacht in dem Demenzbereich, ohne jene Rückmeldung zu bekommen. Ich schenke ihm mal, ich gönne ihm mal, wenn ich denn je die Möglichkeit finde, noch was typisch für den Border Collie, das Hüten. Und so sind wir über seine Halbschwester, die sehr, sehr gut im Hüten ist, über deren Besitzerin dann nach vielen Telefonaten, vielen Terminen hin und her zum Tom gekommen, zum Tom Daume. Und da sind wir jetzt auch geblieben und versuchen auf unsere alten Tage unser Bestes zu geben.
Aha.
Ja, ich denke
also
auch.
Du darfst auch mit raus und darfst was zeigen. Gut.
Ich denke, die Faszination Border Collie ist das, was uns zusammengeführt hat. Denn ich habe mich dem Border Collie verschrieben und Sabine kam, wie viele andere auch, mit Quinn. Es war ein holpriger Start, ein langsamer Start. Ich meine, er hat 7 Jahre keine Schafe gehütet, auch wenn es immer heißt, ein Hund muss jung sein, um das zu lernen. Hat er das mittlerweile sehr gut gelernt. Also ich kann die beiden alleine auf dem Feld mit den Schafen lassen. Treiben wunderbar nach. Er kennt seine Richtungen. Er weiß sich zurückzunehmen.
Was heißt nachtreiben?
Naja, wenn der Schäfer vorne weggeht, die Schafe in der Mitte sind und der Hund quasi die Schafe hinterher treibt. Weil sonst bleiben die ja stehen und essen Gras und Klee und sonst irgendwas. Und die würden ja nicht mitkommen. Also die
kommen der Leithammel, der geht da nicht auch mit und alle folgen?
Nein,
also der Schäfer gilt nicht als Leithammel?
Nein, der Schäfer gilt nicht als Leithammel. Das steuert schon alles dann der Hund.
Ja, hätte jetzt sein können.
Und das machen die beiden schon echt gut. Und man kann in der Enge arbeiten, wo in der Enge ist immer ein bisschen schwierig für einen Hund, für einen Border Collie. Weil letzten Endes ist das Schaf ja irgendwo ein Stück Beute. Ja? Und was er eigentlich mal in dem Ursinne, wenn man vom Wolf her ausgeht, zu erlegen sucht. Und das wird natürlich bei uns beim Training strikt unterbunden. Und es ist halt wirklich ein Nachtreiben. Es gibt eine gewisse Individualdistanz, die darf nicht unterschritten werden. Und dann läuft das Schaf ganz gemütlich und langsam auch noch grasend dem Schäfer hinterher.
Jetzt dieser Leithammel, was leitet der? Was hat der für eine Funktion? Man sagt immer, Leithammel ist er ja in aller Munde, auch als Chef in der Firma oder so.
Ja, der Leithammel ist eigentlich ein Ausdruck, den es so ja gar nicht geben würde, weil der Hammel ist ja eigentlich kastriert. Ja? Und man könnte sagen Leitbock, aber wir sehen es jetzt bei uns beispielsweise bei den Schafen, dass oftmals die Mutterschafe führen, dass da also meistens Mutterschafe erfahren sind, die das da das letzte Wörtchen zu sagen haben und die da auch sehr charakteristisch sind. Der Bock ist eher drin, der ist eher einer, der sich hinten anstellt, der weiter hinten ist, der immer zurück ist, der den Schafen dann eher folgt und sagt, ja, da gehen meine Mädels, da gehe ich mal schön hinterher. Also der ist nicht jetzt so, dass der vorne steht und gibt die Richtung an.
Mhm. Ja. Toll, also die Mädels führen und dann,
ja,
wenn jetzt ein Schaf nicht geht, zwickt dann auch der Border?
Wenn ein Schaf nicht geht, der Border Collie ist ja ein Eye-Working Dog, also einer, der mit Augen arbeitet. Er steht hinter dem Schaf, er versucht das mit der Kraft seiner Augen anzubewegen. Wenn es natürlich gar nicht vorangeht und dann muss er logischerweise auch seine Zähne einsetzen, denn stellen Sie sich vor, Sie stehen auf dem Bahnübergang und das eine Schaf sagt sich, nö, hier bleibe ich mal schön stehen, da kommt ein Löwenzahn unten aus dem Schotter raus und dann kommt der Zug, die Schranken blinken. Dann können Sie nicht sagen, oh, bitte, bitte komm. Dann brauchen Sie einen Hund, wo Sie wirklich sagen können, jetzt einen Vorwärtsgang und dann gibt es einen kleinen gezielten Biss in Region, Keule oder je nachdem, wie das Schaf halt steht. Und dann geht das Schaf weiter, logischerweise. Weil es dann halt wieder Angst vor diesem Beutegreifer, Wolf, Nachfahrer, Hund hat.
Also das ist immer noch angewölft beim Schaf sozusagen.
Richtig,
dass das ein,
ganz genau. Die lernen das. Sie lernen das ja als Lämmer schon von ihren Müttern. Schwieriger ist es, wenn man jetzt in eine Herde geht, eine Schafherde, wo noch keine Hunde gewohnt sind. Die stellen sich meistens den Hunden und versuchen, die anzugreifen. Und das dürfte man natürlich nur bearbeiten mit einem erfahrenen Hund, mit einem Hund, der das halt kann, der weiß, das zu dosieren. Er soll ja nicht da rein beißen, wie das jetzt viele andere Hunderassen machen, wie die Alldeutschen oder so, sondern er soll es eigentlich mit der Kraft seiner Augen bewegen. Aber er braucht natürlich immer wieder ein bisschen Durchsetzungsvermögen, wenn er halt ein stures Schaf hat, beispielsweise wenn er angegriffen wird. Das gibt's ja auch. Dann muss der Hund so viel Nerven haben, das Schaf trotzdem zu bewegen, mit kleinen, ich sag mal, Nadelstichen voranzutreiben, aber nicht zu beißen und vor allen Dingen nicht zu verletzen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, ich kann sagen, dass wir in unseren Seminaren, die wir jetzt schon seit mehreren Jahren machen, wir hatten noch nie ein verletztes Schaf. Und das ist was, wo ich ganz stolz drauf bin, wo ich wirklich sagen kann, so ist der Weg, den möchte ich gehen. Ja, also das ist mir ganz wichtig, denn ich war in erster Linie Schäfer und die Hunde kamen später dazu.
Also jetzt interessiert mich ja mal was, ich habe es dann so oft gelesen, die Schafe, die ja immer so als Lamm und überall so als Friedenssymbol, würden sich nicht wehren. Stimmt gar nicht so, oder?
Nein, wir haben charakteristische Schafe dabei. Eine ist ganz berühmt, die habe ich jetzt an eine gute Freundin, der Kerstin, gegeben. Die heißt 33 und wenn die einen Hund sieht, dann bleibt die erstmal stehen. Dann braucht man einen wirklich erfahrenen Hund, um die anzubewegen. Und auch jetzt in meiner Skuttentruppe habe ich Schafe dabei, die durchaus junge Hunde auf die Probe stellen und das wirklich unterscheiden und differenzieren, welcher Hund kommt. Und bei jungen Hunden schon mal einen Angriff starten oder einen Versuch eines Angriffs.
Wie greift ein Schaf an?
Naja, das rennt den Hund im Prinzip, es würde an den Hund über den Haufen rennen. Also es rennt einfach auf den Hund zu, gerade wenn sie kleine Lämmer haben. Es ist ja auch legitim. Man muss das verstehen, ja. Und da muss man einen Hund haben, der das, wenn der Abstand stimmt zu den Schafen, dann laufen diese Schafe trotzdem langsam weiter. Ist der Abstand zu dicht, dann passiert, dass das Schaf sich rumdreht.
Also so wehrlos sind die gar nicht.
Nee, wehrlos sind die auf keinen
treten
Fall.
Treten die auch oder treten die auch aus?
Die stampfen auf mit dem Fuß, aber die treten nicht nach dem Hund, sondern die machen es wirklich mit dem Kopf. Ja, und ich weiß also von einem bekannten Schäfer, das ist schon lange, lange her, aber dass ein Merino-Mutterschaf, das sind schon große, schwere Schafe, einen Schäferhund getötet hat.
Echt?
Und zwar hat er das halt so unglücklich erwischt, dass der wahrscheinlich innere Blutungen hatte. Und
also überrannt.
Die können schon, überrannt und mit dem Kopf auf den Boden gedrückt. Also da muss man natürlich seine Hunde auch schützen davor und darf nicht einfach einen jungen Hund in eine Situation kommen lassen, wo er dann angegriffen wird. Das ist ja das Training eines Border Collies, wohl zu dosieren. Und nicht umsonst, diese Zahl ist ganz, ganz wichtig. Ein Border Collie lernt in der Regel 4 Jahre, bis er fertig ist.
4 Jahre?
Ja, 4 Jahre Training.
Das ist ja länger als unsere Ausbildung.
Länger wie...
Sie haben den Begriff Skutten gesagt, das ist eine Schafrasse, nehme ich
Skutten,
an.
Ostpreußische Skutten ist eine Schafrasse, die ich mittlerweile oder wir zu Hause haben, weil ich Rückenprobleme habe und Knieprobleme habe und alle schwereren Schafe haben halt meine Gesundheit, waren nicht gerade zuträglich, deswegen habe ich auf Skutten umgestellt. Das ist eine kleine Landschafrasse, gibt es in 3 Farbschlägen und sie sind so ein bisschen eigenwillig und das mag ich schon. Also es ist eine sehr, sehr schöne Rasse und man kann sich ja auf unserer Homepage, die ist ja auch hier bekannt, dann auch angucken, wie die aussehen und was die so machen. Da ist ein bisschen beschrieben drüber.
Wer jetzt gerade mal auf Ihre Homepage will und will mal gerade so, die ist...
www.schnuckenhof-daume.de. Jetzt habe ich natürlich Skutten und die Homepage heißt Schnuckenhof. Aber die Skutte zählt auch zu einer dieser alten Heideschafrassen. Sie kommt ja aus Ostpreußen Und ich möchte den Namen halt lassen, weil wenn ich jetzt auf Skuttenhof ummünze, dann bin so bekannt eigentlich mittlerweile, dass die Leute nach Schnuckenhof gucken und dann würden sie mich nicht mehr finden. Deswegen bleibt der Name Schnuckenhof Daume und wir halten halt jetzt keine Heidschnucken mehr, sondern jetzt mittlerweile nur noch die Ostbäuerischen Skutten.
Also die sind kleiner und wenn sie Rückenprobleme haben, können sie die auch mal hochheben oder
richtig.
Oder
also,
da werden die auch geschoren?
Die werden auch geschoren, aber das lasse ich alles machen. Da kommt jetzt demnächst unser Freund Herbert, schert die Schafe und ja, da gucke ich zu, tu halt die Schafe ihm bringen, das ist dabei, das ist kein Thema, aber so eine Skute, die hat so 30, 40 Kilo, das kann man sehr schön handeln. Und wir hatten, früher hatte ich Shropshire oder Bergschafe, die haben 80, 90 Kilogramm, da können Sie sich vorstellen, wenn Sie so ein Schaf nehmen müssen und müssen dann 20 Stück von der Sorte zu dem Scherer bringen, auf die Bank setzen, dann haben Sie abends massive Rückenschmerzen und bei der Skute ist das natürlich alles handelbar.
Und woher kommt dieser Name? Hat er eine Übersetzung? S-K-U-D-D-E-N?
Ja, wo der genau herkommt, weiß ich nicht, aber die Rasse ist halt aus Ostpreußen früher. Ostpreußen, da ist sie also beheimatet gewesen und mittlerweile ist es eigentlich eine Liebhaberrasse, die wirklich nur noch Liebhaber züchten. Sie kommt jetzt wieder ein bisschen mehr auf, weil sie halt klein und handelbar sind und auch für den Kleinschafhalter sind sie halt sehr lukrativ.
Kann man die auch essen, so wie Heidschnucken?
Man kann sie essen, aber wirtschaftlich sind sie natürlich wesentlich schlechter, sage ich mal. Wenn man wirtschaftlich davon leben wollte, dann ist die Skute ein schlechtes Schaf, weil sie einfach leicht ist, aber die Kosten beim Metzger oder sonst irgendwo ja dieselben sind. Pro Schaf wird da gerechnet.
Ach so.
Und sie haben ja nur halb so viel Fleischertrag. Aber darum geht es mir nicht. Ich mag diese Tiere. Es sind bei mir Landschaftspflege. Ich mache so Magerrasenprojekte, die wir abweiden. Und die Hunde sind halt dann dafür da, um die Schafe von der einen Koppel zur anderen zu bringen oder aber mir ein Schaf vor die Füße zu stellen, einzeln separieren, damit ich es behandeln kann, wenn es mal eine Klauenproblem
hat. Das wird jetzt gleich ganz, ganz spannend.
Ja.
Sie bilden Border Collies als Koppelgebrauchshunde aus. Zuerst einmal, sind es eigentlich Familienhunde und für Privatleute geeignet, die ihn hübsch finden und Gassi führen wollen. Also es sind ja eigentlich Arbeitshunde.
Ja, es sind im Grunde ihres Herzens auch Arbeitshunde. Es gibt zwar mittlerweile auch Linien, die gezüchtet werden, die auf die Optik gehen. Showlinien halt, wo man die Arbeitsleistung vernachlässigt bei der Zucht. Aber in der Regel, also mir am Herz liegt halt, und das ist auch in dem Verein, wo ich auch mit drin bin, Arbeitsgemeinschaft Border Collie Deutschland, uns liegt eigentlich am Herzen, diesen arbeitenden Border Collie zu erhalten, obwohl ich nicht züchte, wie gesagt, ich trainiere nur, aber den Hund zu erhalten und seine Fähigkeiten zumindest so zu erhalten und zu verbessern, aber nicht jetzt das gehen zu lassen, das zu verlieren. Das ist wie eine aussterbende Rasse, sage ich mal, wenn das wegging. Das sind so fantastische Eigenschaften, die ein Border Collie hat. Und deswegen,
zwischen Genie und Wahnsinn,
ganz genau.
Titel, ja.
Und diese Faszination, dieses Wort, das benutze ich sehr, sehr oft. Ich hoffe, ich muss den Hörer heute nicht zu sehr damit strapazieren, aber es ist eine Faszination, wenn Sie das sehen, wie so ein Arbeitshund auf dem Feld steht und ein Schaf arbeitet. Und Familienhund, ja, ich kann das mal so sagen, er lebt bei uns auch in der Familie. Wir haben alle Hunde im Haus, die haben Familienanschluss bei uns. Wir lieben sie, wir machen alles mit denen, aber es sind Arbeitshunde, es sind Workaholics. Und wenn die das nicht haben, dieses Hüten, dann fehlt denen was. Dann werden die unausgeglichen, dann werden die nervig. Irgendwann sagen sie, oh mein Gott, ich muss jetzt endlich wieder bei die Schafe, damit diese Hunde wieder ruhig werden. Und ich habe das ja oft bei Hütevorführungen, dass da draußen ganz viele Familien sind, gerade hier in Kamen am Wochenende wieder, und mit Kindern, und die Kinderaugen sind groß und es geht auf Weihnachten zu und die Leute sagen, ach, der Border Collie, so ein wunderschöner, faszinierender Hund. In der Regel schwarz-weiß, viele Tricolor. Quinn von Sabine ist ja braun-weiß, ne? Richtig die Farbbezeichnung. Und das ist halt, dann sitzen die Kinder da draußen und sagen, oh, Papa, Mama, so einen Hund hätte ich auch gern zu Weihnachten. Naja, von denen kriegen sie nicht, aber vielleicht der Opa erbarmt sich und kauft dann so einen kleinen Border Collie. Und wenn dieser Hund in dieser Familie ist, sagen wir mal, mit drei kleinen Kindern, 3, 5 und 7 Jahre alt, und dieser Border Collie wird ein Jahr alt und es entwickeln sich in ihm die Gene, das Hüten, dieses Auge, dieses Bewegen von Objekten. Und dieser Border Collie sitzt dann da in diesem Zimmer und es ist nichts los und hat ja irgendwann mal von seinen Vorfahren mitgekriegt, dass er ein Hütehund ist. Und da sitzen diese drei Kinder. Das Mädchen spielt mit der Puppe, der Kleinste hat den Gameboy und der Große guckt irgendwas im Fernsehen. Und der Border Collie versucht mit der Kraft seiner Augen diese drei kleinen Plagen in die Küche zur Mama zu treiben. Und das funktioniert nicht. Er starrt sie an, er fixiert sie mit dem Blick und immer wieder geht langsame Schritte auf sie zu. Es passiert Tag 1 nichts, am zweiten Tag nichts, nach einer Woche nichts. Und dann irgendwann nach 3 oder 4 Wochen wird dieser Border Collie so verzweifelt und sagt sich, jetzt muss das doch mal klappen, dass diese drei Kleinen mal in die Küche gehen zu meinem Chef, zu meinem Händler. Und dann zwickt er das Mädchen ein ganz klein wenig in die Wade hinten rein. Und Bingo macht es. Es klingelt. Das Kind springt auf, die Puppe fliegt weg. Der Gameboy von dem Jungen fliegt in die Ecke. Der Fernseher spielt alleine weiter. Alle drei Kinder rennen galopp in die Küche zur Mama. Der Border sagt sich, oh my goodness, I'm an original Border Collie from Great Britain. I've got it. Und was passiert? Die Mutter schreit, der böse Hund hat das Kind gebissen. Mhm. Man hat verkannt, dass dieser Hund einfach nur seiner, ich will mal sagen, Leidenschaft oder seiner Passion oder seinen Genen nachgekommen ist und versucht hat, diese drei kleinen Objekte zur Mama zu hüten. Mhm. Und das sind so Sachen, wo Missverständnisse entstehen, wo der Hund mir einfach leid tut und wo wir einfach versuchen, natürlich kann sich nicht jeder jetzt 5 Schafe kaufen und irgendwo halten, aber man sollte, bevor man sich einen Hund anschafft, egal welcher Rasse, ganz, ganz gezielt überlegen, ob das der richtige Hund für den richtigen Menschen ist. Das
Welchen
Team
Beruf
muss passen.
Hat der Hund? Ja, genau. Ja. Kriegst du in deine Praxis durchgeknallte Border, die jetzt Angststörungen haben oder?
Ja, die kommen immer wieder, nicht nur Border, das ist eigentlich mit ganz vielen Hunderassen auch so, ich sag mal Retriever, die dann übertrieben in ihre Dummy-Arbeit eingewiesen werden, die sie überhaupt nicht handeln können, die Leute. Als aktuelles Beispiel hatte ich jetzt auch wieder einen 12 Wochen alten Border Collie. Wunderhübsch, richtig schöner Hund, so tolle Linie, super Zucht. Und dann kam schon der Beist. Ob wir den jetzt impfen können, der hat mich schon so oft gebissen.
Impfen gegen das Beißen?
Nein, normal, einfach zum, zum Festhalten, zum Impfen, sonst gar nichts. Die sind ja ungefähr sowas, haben die so 3,5 Kilo, also relativ klein, relativ handlich, relativ flauschig. Der sollte nur einmal gepiekst werden und angeguckt werden. Da war der Besitzer dann schon ganz, oh Gott, ich habe schon so lange nicht mehr Hunde und keine Erfahrung mehr. Das ist Jahre her, dass ich einen Border Collie hatte. Und der beißt, der hat mich schon richtig gebissen. Also bei so Dingen wie Geschirr anziehen und ganz simpel, der lebt eigentlich recht schön auf dem großen Hofgut, mit viel Besuch kommen, gehen, mit vielen Hühnern, vielen Katzen, wo er sich mit seinen 10 Wochen dann schon entschlossen hat, alles meins. Mhm. Wer da hingeht, muss das erstmal mit mir diskutieren, ob ich von dem Futterdruck von den Hühnern weggehe. Und er muss da wohl schon richtig, richtig so beißen.
Ein Schwein, ein Huhn, ein Schwein, ein Huhn.
Wo ich dachte, holla, die Waldfee.
Er sortiert den ganzen Hof um.
Ich glaube, den würde ich, also jetzt übertrieben gesagt, wenn ich einen Hund will, der nett ist, wenn viele fremde Leute kommen und gehen und ich mich nicht nur drum kümmern und das handeln kann, vielleicht wieder zurückbringen und mir überlegen, werden wir das richtige Team? Können wir das in so einem Umfeld überhaupt leisten, indem ich mit dem Hund lebe, wenn ich diskutieren muss? Ich setze den da auf den Tisch, dem möchte jemand die Ohren angucken. Also das ist ja minimal, was mit denen so mit 12 Wochen gemacht wird. Und er versucht, seinen Besitzer zu packen. Und da werden Probleme kommen. Man sieht es ja normal, so Welpen, die sind ja, egal wer da kommt, eigentlich ganz offen, rennen auf jeden zu oder gleich zu dem Besitzer, wo man schon gesehen hat, der Hund ist freundlich, der kommt, aber der überlegt sich das schon mit so einer gewissen Reserviertheit. Passt mir das jetzt gerade, dass mich da jemand streicheln möchte oder nicht? Oder passt mir das, wenn mich da mal jemand ein bisschen festhält? Und ich denke, das sind Situationen bei so bestimmten, wo man dann einfach aussieht, da kommt schon ganz klar dieses Strohschnappen der Hütehunde raus, womit er normalerweise Vieh bewegen würde.
Und also ist alles angewölft, es ist da. Und man muss dann gucken, wenn ich so einen Hund will, muss ich seinen Beruf respektieren. Und er ist eben ein Hütehund von Beruf.
Genau.
Ist jetzt einer, wo ich mal sage, wenn man sich so die Herkunft anguckt, nicht unbedingt eine erhöhte Leistungszucht gewesen. Eher wirklich richtig hübsch. Aber ab und zu kommt es halt dann richtig kanalisiert oder eben auch nicht mehr kanalisierbar genetisch durch und ist dann, denke ich, schon schwierig zu handeln oder das erfordert mehr als den ganzen Mann, die ganze Frau, so einen Hund, der in dem Alter schon so Drohschnappen und so zeigt, in die Bahnen zu lenken. Und meine Erfahrung ist, Hunde bleiben, wie sie sind. Man sieht an den Welpen vom ersten Tag an, das wird ein Vorsichtiger bleiben, das wird ein Draufgänger bleiben. Einer, der so ein bisschen in diese Kontrollriege gehört, der wird das immer tun. Und sobald die richtige Führung wegfällt, wird es mehr oder minder stark wieder zur Ausprägung kommen. Oder der Hund wird in Anführungszeichen einfach rückfällig, weil die Kontrolle oder die Führung fehlt. Oder er denkt, Gott, wenn ich heute mit Lieschen Müller spazieren gehe, die muss ich eh nicht ernst nehmen. Dann kann ich mal gucken, ob ich wieder so ein paar Kinder finde, ob man die nicht mal hüten kann oder ein paar Omas auf dem Acker zusammentreiben. Also das ist halt schwierig, weil eben viel Potenzial drin liegt, das richtig, richtig hochkochen kann zum Nachteil aller Beteiligten mit viel Tränen auf allen Seiten und viel Hundeleid, wo man vielleicht schon in dem Alter richtig überlegen sollte. Mhm. Passt's oder passt's nicht?
Ja, also Bauder wird da nicht so passen. Also Shadow hört wahrscheinlich jetzt die Sendung und wird immer nicken und wird sagen, genau, das habe ich dir gesagt, daran habe ich mit dir gearbeitet, genau.
Ja. Naja, gut, so die altdeutschen Hütehunde oder die Australian Shepherds, wo es dann heißt Border Collies Light, bei denen sollte man halt nicht vergessen, die haben noch einen Schutztrieb dazu. Und wenn das dann mit Kindern kommt oder mit Grundstücken oder Personen, ist es sicher auch... Da hängt auch Sprengstoff oder Potenzial dahinter.
Ja, hüten ist ja gleich jagen. Also ich würde das ja gleichsetzen, denn es ist ja, wie wir vorhin mal in so einem kurzen Vorgespräch gesagt haben, erhütet ist gleich Jagd. Und
der Hütetrieb ist aus dem Jagdtrieb erzüchtet.
Genau. Ja. Mhm. Jetzt haben wir da bestimmte Begriffe. Also es gibt den Koppelgebrauchshund, Outran, Lift, Fetch, Drive, Shed, Pen und Single. Was können Sie uns denn dazu sagen? Was machen die Hunde da?
Nun, das sind jetzt die Begriffe aus dem Wettkampfgeschehen, sagen wir mal, also aus den Trials. Es gibt diese britische Trials, die man macht, oder aus Großbritannien kommt das halt, die ganze Idee. Da kommt ja der Hund auch her, der Border Collie. Mhm. Der Outran beschreibt den Weg des Hundes rund um die Schafe. Er sollte also optimalerweise birnenförmig sein. Das heißt, der Hund läuft Richtung Schafe los, macht birnenförmig rumgedreht einen großen Bogen und kommt hinter den Schafen an, ohne dass die vorher ihn quasi als Gefahr erkannt haben und seitlich oder in die andere Richtung weglaufen. Also er soll schon einen großen Bogen machen, um hinter die Schafe zu kommen. Mhm. Dann kommt als nächstes.
Jetzt Stufe, muss ich gerade nochmal fragen. Also Koppel, Gebrauchshund, diese Koppel, da sind die Schafe drin.
Genau, richtig.
Und dann geht er in ein geschlossenes Koppel oder sollen die losen Schafe, die Herde soll in das Koppel rein?
Nein, die Koppel ist ja eigentlich die große Fläche, wo die Schafe alleine hüten oder wo die alleine fressen, also wo die tagsüber sind. Ich gehe ja mit dem Koppelgebrauchshund nur zur Koppel, um den Hund zu gebrauchen. Da sagt ja eigentlich das Wort aus. Das heißt, wenn ich jetzt meine Schafe versammeln möchte, um zu gucken, das mache ich jeden Tag, sind die alle gesund? Haben die irgendwo einen riesen Dorn hängen? Hat einer sich einen Stein im Fuß getreten? Ist irgendwo zwei Böckchen gekämpft und so verletzt? Oder irgendwo irgendwas dran? Und ich muss ja gucken, ob sie gesund sind, diesen Gesundheitszustand der Schafe. Das ist einfach wichtig und unerlässlich jeden Tag. Dann gehe ich auf diese Wiese. Das sind ja nicht immer so übersichtliche 25 mal 25 Meter große Koppeln, sondern manchmal sind eine Koppel auch ein Hektar groß oder zwei Hektar. Ich habe also Flächen, die sind total verbuscht und unübersichtlich. Da sehen Sie die Schafe gar nicht. Und dann schicke ich meinen Hund los. Und das mache ich über diesen Outran. Also er läuft dann außen an der Koppel, an dem Zaun läuft er entlang. Und sucht mir alle Schafe, die auf dem Gelände sind und sammelt die quasi ein und bringt die mir. Ja, also das ist dann, wenn er dann die Schafe sieht, wenn er hinter den Schafen ist, dann ist das der Lift. Das liftet die Schafe. Also er nimmt die Schafe auf und man sagt, man nimmt die auf die Nase und bringt die eigentlich, je nachdem, ob Hindernisse da sind, aber kerzengrad in meine Richtung. Das wäre der Fetch, das Bringen zu mir. Und da wäre dann, das ist eine gerade Linie, bei Wettkämpfen ist das dann durch ein Fetch-Tor. Das wird also extra auf Wettkämpfen so dargestellt, wie das halt eigentlich in Großbritannien, wo die Koppeln ja noch viel, viel größer sind, diese Steinwälle haben und so. Also wo die wirklich weit rauslaufen oder auch wo es gar keine Koppeln gibt, wo die Schafe einfach auf den Bergen sind, da wird das halt so gebraucht und da kommt dieser Wettkampf auch her. Dann haben wir ja, das nächste Wort war der Drive. Der Drive wäre beispielsweise, den brauche ich zu Hause in meiner Koppel, da jetzt nicht, höchstens wenn ich sie auf eine andere Koppel treiben würde, das heißt, wenn die Schafe vorne wären und ich hinten mit dem Hund, dann wäre das ein Drive, ein Treiben. Bei den Wettkämpfen ist es ein Dreieck, was man treibt und man muss durch Tore durchtreiben, muss die genau treffen, die Linien müssen gerade sein. Nach dem Tor wird sofort ein Richtungswechsel vollzogen auf das nächste Tor zu und so entsteht ein Dreieck und man kommt quasi mit der Hund, also man steht selber am Pfosten und der Hund kommt mit den Schafen dann nach diesem Drive zurück zum Händler.
Wie viele Schafe sind das in der Regel wettkampfmäßig?
Bei den Wettkämpfen ist es unterschiedlich. Es gibt, in der Regel sagt man mal, haben sie 5 Schafe ungefähr bei so einem Wettkampf. Aber es gibt auch die fortgeschrittenen, dann die großen Quali-Trials und die großen Entscheidungen, also die wo dann teilweise auch 20 Schafe sind, wo sie zwei Truppen holen müssen, da 10 Schafe und die anderen 10 Schafe stehen woanders da. Und da sind Outruns auch durchaus 800 Meter weit, also richtig große Strecken, wo der Hund ganz weit laufen muss, auch mal außer Sicht. Also da gibt's alles. Es gibt alle. Es ist ein Arbeitshund, der muss mit jeder Arbeit zurechtkommen. Wenn Sie einen Akkuschrauber haben und sagen, der kann nur Kreuzschrauben, dann ist das auch doof. Sie wollen ja einen, der Torx, der alles kann, ne? Der Schlitzschrauben kann und so. Und so ist es halt beim Border auch, der soll alles können. Haben Sie dann die Schafe und Sie stellen jetzt beispielsweise als Koppelgebrauchshund fest, da sind ja zwei Schafe dabei, die gehören gar nicht mir, die gehören ja dem Nachbarn. Die müssen raus aus meinen 15 Schafen, die da stehen. Dann trennen Sie diese zwei Schafe mit Ihrem Hund ab. Das geht, das wird eine Lücke geschaffen, wird eine Situation hergestellt, dass diese zwei Schafe entweder rechts oder links stehen. Eine Lücke geschaffen, der Hund durchgerufen und er nimmt diese zwei Schafe auf die Nase, die anderen lässt er stehen und die treiben sie dann weg. Das wäre ein Shed. Beim Wettkampf ist ein Shed zwei Schafe von 5 Schafen abtrennen. Und dann kommt dieser Pen.
Sie zeigen aber da drauf, die im Nachbarn gehören. Also der muss das nicht selbst
riechen. Nein, das kann er nicht selbst riechen und nicht selber erkennen. Das kann er nicht schaffen. Dafür ist er nicht gezüchtet. Im Endeffekt, das ist das bisschen, was wir halt als Mensch mit entscheiden müssen an dieser Situation. Und dann treiben wir diese zwei Schafe weg. Würden wir sie dann beispielsweise in den Anhänger oder in einen Pferch stellen, in einen kleinen Holzhürdenpferch, 2x2 Meter groß, das wäre ein Pen. Das heißt, man würde da eine Tür haben und würde zusammen mit dem Hund die da reintreiben, würde dann den Nachbarschäfer anrufen, würde sagen, du kannst kommen, ich habe hier deine zwei Schafe, kannst du abholen. Oder aber man stellt fest beispielsweise, noch auf der Wiese, das sind ja gar nicht zwei Schafe vom Nachbarn, es ist ja nur eins. Dann müsste man das eine Schaf noch abtrennen. Und das wäre dann der sogenannte Single, das ist das letzte Wort auf Ihrer Liste hier gewesen. Und beim Wettkampf wird der Single so dargestellt, das ist auch eine der schwersten Disziplinen, dass man von diesen 5 Schafen ein Schaf abtrennen muss. Und ein Schaf ist ein Herdentier und möchte nicht alleine sein. Und das ist wirklich Hochleistung für einen Hund. Wir haben also einen faszinierenden Single-Hund bei uns zu Hause auf den Seminaren, Sabine Kenten. Das ist der Jasper, ist ausnahmsweise mal kein Border Collie, sondern ein Kelpie, aber mindestens genauso gut. Und der beherrscht dieses Singeln und dieses Schetten von Schafen. Also es ist eine wahre Augen...
Schetten,
dieses zwei Schafe abbrennen. Zwei Schafe oder ein Schaf, je nachdem. Und dann nimmt die auf die Nase, der hält die, den kann man dann umdirigieren. Jetzt guckst du wieder die drei an, jetzt guckst du wieder die zwei an oder dieses eine. Und dann hält er die mit all seiner Kraft. Und das ist natürlich beim Border Collie genauso. Das ist Faszination pur, wenn man das sieht. Jetzt habe ich Gänsehaut, weil ich daran denke. Das ist mein emotionaler Zustand, wenn ich darüber nachdenke. Und der Stefan und der Jasper, die machen das wirklich in Perfektion bei uns. Also das muss man sagen. Ich sage, Sabine hat es oft genug gesehen. Ne? Da gibt es nichts.
Also diese Veranstaltung wird man alles auf ihrer Homepage finden. Da kann man dann als Zuschauer hin applaudieren und gucken und kann sich das ansehen.
Wettkämpfe mache ich direkt selber keine mehr. Habe ich früher gemacht, habe ich gar keine Zeit dafür. Bei 10 bis 15 Seminaren pro Jahr, bei den ganzen Vorführungen, die ich mache, schaffe ich das einfach nicht. Man hat auch
Familie. Aber Vorführungen,
Die kann man sehen, die Termine stehen alle bei uns auf der Homepage. Aber es gibt ja die Arbeitsgemeinschaft Border Collie Deutschland und ABCD e.V., die findet man auch im Internet und da findet man alles. Da findet man all das um den Border Collie, um den arbeitenden Border Collie natürlich und über den Zuchtverband, über die ganzen Sachen und die Wettkämpfe. Vorführung, das alles mit drin. Also das ist eine ganz, ganz tolle Seite für den Border Collie-Fan des arbeitenden Border Collies, um sich da mal schlau zu machen. Und da sind die ganzen Wettkämpfe drin, die sind deutschlandweit, kann man besuchen, sind da ja veröffentlicht und dann sieht man wirklich diesen Border Collie in seiner ureigenen Art.
Toll, finde ich also ganz, ganz spannend, werden wir uns angucken.
Hundi Media, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio Inge Wittne-Vogt und Hajo Berge.
Wie arbeiten Sie? Also mit was haben Sie dabei? Pfeife, Klicker, wie arbeiten Sie die Hunde?
Also ich habe klassisch, sage ich mal wieder, für den Border Collie-Händler eine Hüdepfeife dabei, wenn ich sie nicht gerade vergessen habe. Aber in der Regel habe ich die dabei, weil für die weiten Distanzen ist die Hütepfeife einfach sehr, sehr gut. Und das hatten wir ja, da wird auch gleich die Sabine noch was dazu sagen, wenn es dann in Richtung Klicker geht, den ich überhaupt nicht anwende und den ich auch bei mir auf dem Trainingsfeld eigentlich gar nicht sehen will, da bin ich klassisch, wie der alte britische Schäfer. Ich arbeite mit meinem Hund mit dem, was ich habe. Das bin ich selber, das ist mein Körper, das ist meine Stimme, Gestik, Mimik, das ist mir ganz wichtig. Und ich arbeite sehr, sehr viel über positive Bestärkung. Ich arbeite sehr viel, indem ich darauf achte, wie der Hund reagiert, wie der Hund eingestellt ist, wenn ich Stresssymptome bei dem Hund sehe, dass ich dann halt, da kommen wir glaube ich später nochmal dazu, dass ich dann versuche, ihn wieder runterzufahren, dass ich ihn aus dieser Stresssituation raushole und ihn halt immer wieder positiv bestärken kann. Natürlich auch mit einer gewissen Form von Dominanz, wenn er beispielsweise glaubt, er könnte tun, was er möchte. Das geht natürlich auch nicht. Also es muss eine klare Hierarchie da sein. Und das sind so dieses Handwerkszeug, mit dem ich arbeite. Das bin ich. Einen Hütestock habe ich noch dabei, aber meistens, um mich aufzustützen, um mein Kreuz oder meine Knie ein bisschen zu entlasten. Aber auch ist der Hütestock ein verlängerter Arm von mir. Wenn der Hund weiter weg ist und ich möchte eine Richtung anzeigen oder ich möchte eine Seite blocken, wo er nicht hinlaufen soll, dann nehme ich schon meinen Hütestock, aber nur als verlängertes Körperteil, als meinen verlängerten Arm. Mhm. Ansonsten brauche ich den da auch.
Hütestock, ist das diese Krücke mit unten dem Schäufelchen, wo die Schafe mit dem Sand da so?
Das ist das Instrument, was der Wanderschäfer hat, weil mit dieser Schippe unten, da wirft er Dreck, sagt man so. Also er wirft wirklich Dreck damit nach Schafen, die irgendwo naschen, wenn er da einen Hund nicht hinschicken will. Das kann er damit machen. Also er nimmt ein bisschen Erde auf und wirft das nach Schafen. Das ist also wirklich, da kann man wirklich weit zielen und werfen und treffen. Nein, wir haben eigentlich, ich habe einen ganz normalen Stock, ein Weidenstock oder ein Haselnussstock. Viele haben diese Crocs aus Großbritannien, die man richtig für viel Geld kaufen kann. Die sind oben gebogen, aber es spielt keine Rolle, was ich in der Hand habe. Es geht eigentlich nur darum, dass mein Arm etwas länger wird, dass er da ein bisschen besser sichtbar und wahrnehmbar für den Hund ist, halt in dieser Trainingssituation, wenn ich halt ihm was übermitteln möchte von meiner Gestikmimik.
Dieses Geschwungene, hatte das mal eine Bedeutung?
Ja, oder? Dieses Geschwungene hat die Bedeutung, das macht ja auch ein bisschen Sinn, nicht jetzt bei den nur reinen Zierstöcken, aber wenn man einen hat, der wirklich gebogen oben ist, dann kann man damit ein Schaf unter dem Oberschenkel hinten einhaken und festhalten und kann das dann damit zu sich ziehen und behandeln. Hat man jetzt einen guten Border Collie, brauchen wir es nicht, weil das Schaf steht direkt vor meinem. Ja, und dadurch, dass ich noch Skuten habe, wo die Böcke alle Hörner haben, dann habe ich noch einen Haltegriff dran, wo ich das auch mal leichter halten kann. Natürlich nicht fest, muss man aufpassen. Aber dann kann ich das Schaf halt, werde ich ihm habhaft.
Jetzt mal eine Frage, die mir gerade einfällt. Habe ich mal gehört, dass der Schäfer auch so einen Stock dabei hat, da ist ein Piekser dran. Und wenn die jetzt eine Kolik haben, sticht er den in Pansen?
Habe ich so noch nicht gehört, dass mit diesem Pansenstich ist richtig, das kann er aber auch genauso machen, im Prinzip mit seinem Messer, mit dem Schraubenzieher, mit sonst was. Das wäre bei einer Aufgasung, wenn er ein aufgegastes Schaf hat. Ich glaube, da kann die Sabine natürlich medizinisch noch ein bisschen mehr dazu sagen, obwohl, glaube ich, Schafe machst du nicht so. Aber es gibt halt, dass man ein Problem hat, wenn ich jetzt eine Schafherde habe, die ausgebrochen sind und die gehen jetzt aus dem Stall raus, sagen wir mal, in den frischen Klee rein und gasen dann auf, sagt man, dann wird dieser Pansen, dieses Pansenmilieu übersäuert, der bläht richtig auf und damit dieses Schaf überhaupt eine Chance hat zu überleben, so ähnlich wie der Kehlschnitt, den man beim Mensch auch machen kann, wenn eine Wespe im Hals gestochen hat und alles ist entzündet, damit er nicht erstickt. So kann man beim Schaf eine Linderung verschaffen mit dem Stock. Ich würde natürlich, dass ich persönlich als Hobbyschäfer und nicht ausgebildeter Schäfer würde das nicht tun. Ich würde einen Tierarzt so schnell es geht zu Rate ziehen und holen. Und da gibt's aber auch mittlerweile Mittel, die man denen eingeben kann, über einen Schlauch in den Hals, in den Pansen rein.
Da also, geht die Luft raus.
Da gibt's schon Möglichkeiten, das zu tun. Und es ist, ich sag mal, ich hatte das noch nie. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man die Schafe hält und was man macht. Natürlich ist man nie gefeit, ob irgendwelche Spaziergänger Unmengen an Brot auf die Koppel einfach werfen. Sowas passiert ja leider Gottes auch heute immer mehr, gerade in Ballungsräumen, wo Schafe sind. Und da habe ich jetzt schon viel mitgekriegt, dass Ziegen oder Schafe gestorben sind, weil die Leute einfach gedacht haben, die müssten die armen Tiere füttern. Und das ist ein Problem oft für einen Pansen. Aber Sabine, ich denke, da schieße ich dir den Ball mal zu.
Ja, das kommt halt immer auch so ein bisschen drauf an, wo und wie die Schafe gehalten werden. Ich meine, früher diese richtigen Wanderschäfer, die mit, was weiß ich, 500.000 Schafen unterwegs waren. Ich kenne es aus Australien, Neuseeland, also das waren halt so Notfallmaßnahmen. Wenn man irgendwo
wirklich 500, so viele oder war das jetzt eine Zahl? Echt so viele?
Das sind schon so viele, wenn man auf irgendwo
so im, groß wie Wiesbaden.
Im Outback, im Middle of Nowhere ist, hat man halt eben... Und es ist Not, muss man sich selbst behelfen. Also in Australien, da ist es auch so, da musste man nicht in die Schule gehen. Da saß man dann ganz früher zu meinen Zeiten am Funkgerät und der Lehrer hat einem versucht, was beizubringen. Wenn man krank wurde, musste man hoffen, dass so einmal im Monat der Doc vorbeikam oder dass irgendwann so ein kleines Flugzeug mal ankam und einen mitgenommen hat. Also das ist halt auch viel, man muss sich da selbst behelfen. Und in so Situationen, wenn ein Tier aus welchen Gründen auch immer aufgast, gab's halt entweder man versucht zu helfen und es geht und man hat wenigstens geholfen und dann ist eben das Messer genommen worden, die Stricknadel oder irgendein spitzer, scharfer Gegenstand. Medizinisch nennt sich das dann halt Trokar. Die Wirkung ist in dem Notfall ungefähr dieselbe, das ist nicht so fein und schön, aber der Zweck heiligt dann halt die Mittel. Mhm. In Notsituationen ist es eben so ein bisschen anders, als wenn ich anrufe und weiß, der Tierarzt ist in 10 Minuten da oder...
In unseren Breiten, ja, genau.
Ich kann aufladen, ich bin in 20 Minuten in irgendeiner Top-Klinik, wo alles gemacht wird, ob als Zwei- oder Vierbeiner, das ist so, kann man sich zum Teil vielleicht auch gar nicht mehr so ganz vorstellen, so Dinge. Aber okay,
ja, es war nur jetzt mal so eine Nebenfrage, die mir jetzt gerade mal eingefallen ist. Ich habe jetzt mal eine Meisterschaft gesehen, da hat der Barde die Schafe mit blauen und roten Halsbändern getrennt und in eine Koppel getrieben. Aber jetzt heißt das ja nicht Koppel, sondern Fersch, gell? Das ist ja falsch. Koppel.
Das wäre ja dann in den Pen, genau.
Oder ja. Pen, genau, ja. Habe ich ja eben gelernt.
Oder Fersch, ja.
Und wie geht das, wie bringt man das bei? Also die sind ja im Prinzip farbenblind, also die Hunde. Nach welchen Kriterien funktioniert sowas?
Es ist die Aufgabe des Teams, diese Schafe abzusondern beispielsweise. Also in der Regel ist es so, dass wenn Sie jetzt so einen Wettkampf haben und haben dann 5 Schafe, sind 2 mit Halsbändern markiert und jetzt geht es halt darum beim Chat, sagen wir mal, wenn die Aufgabe, das entscheidet immer der Richter, was zu tun ist und wenn der jetzt sagt, die 2 Schafe müssen abgetrennt werden, die mit den 2 roten Halsbändern, dann ist dem Hund das vollkommen Schnuppe, was die Schafe anhaben. Der Hund sieht 5 Schafe. Wenn sie den Sonnenbrille aufsetzen, ist das dem auch egal. Oder einen Regenmantel anziehen. Er sieht diese Schafe und sie haben als Schäfer auf der anderen Seite dann zu stehen. Sie machen quasi, sie nehmen die Schafe eigentlich in die Zange, versuchen eine Linie herzustellen, schauen möglichst, dass die 2 mit den roten Halsbändern, sagen wir mal rechts oder links platziert sind. Und wenn es alles gut geht, noch die Blickrichtung in die eine Richtung haben und möglichst die anderen 3 Schafe in die andere. Und dann haben sie eine klitzekleine Lücke, wenn sie einen kleinen Sprung nach vorne machen und den Hund zu sich rufen und dann kommt er direkt schnurstracks auf sie zu. Und dann weisen sie ihm sofort, das wird halt alles schön trainiert, diese 2 Schafe an und halten diese 2 Schafe dann weg. Und die lässt er nicht mehr zu den anderen
Schafen. Also das Optische ist eigentlich für die Zuschauer und für die Richter. Okay,
richtig,
die
für den Richter.
Die 2 Schafe, das sind
genau, so, um eine Schwierigkeit mal nachzumachen. Ja. Ich habe vorhin das Beispiel mit den Nachbarschafen gehabt. Damit man wirklich gezielt, nicht einfach wahllos jetzt von den 5 Schafen 2 abtrennt, sondern diese Schwierigkeit besteht, genau diese 2 Schafe abzutrennen. Ja, und das ist halt einfach nur eine Schwierigkeitsstufe. Ich meine, bei diesen Trials, da wird schon richtig was gefordert. Um da vorne zu sein und zu gewinnen, da muss dieses Mensch-Hund-Team einfach super gut funktionieren. Ich sage ja, auf dieser Homepage kann man gucken, wo Trials sind. Wenn man das mal gesehen hat, dann ist man angesteckt und infiziert. Und wenn man sich dann auch Schafe angeschafft hat, kann man sich auch einen Border Collie zulegen.
Ich habe da so mal die Weltmeisterschaft gesehen und da haben die auch so verschiedene Pfeifsignale gehabt. Ja. Lang, kurz und so geschliffen und dann hat er da vorne irgendwas auf eine unglaubliche Entfernung sofort gemacht.
Wir pfeifen die gesprochenen Kommandos nach. Ja, also die Kommandos, die wir unseren Hunden beibringen, also zumindest bei mir, ist in die eine Richtung, also sagen wir mal links um die Schafe rum, ist beispielsweise eine zweisilbiges Kommando, beispielsweise come by, zweisilbig, was ich einfach pfeifen kann mit 2 Tönen und rechtsrum mache ich away to me, das wäre dann 3-silbig. Mhm. Ja. Oder jetzt bei meinem hessischen Black, da habe ich halt Linkslarve und gehe rechts raus. So, und das sind halt Sachen, wo ich dann halt anders da pfeifen kann.
Der kann nur hessisch.
Der Black, der walisische Black kann hessisch, gestern ist er 2 geworden, aber ist auch schon ein kleiner Großer mittlerweile. Der hat hessische Kommandos, ich weiß nicht, ob wir später noch drauf kommen. Meine Hunde sprechen nicht verschiedene Sprachen, aber sie hören auch verschiedene Sprachen. Das habe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwann mal angefangen, weil ich selber mit den Kommandos mit 2 Hunden durcheinander kam. Ja, was hast du denn jetzt? Und wenn du dann 3 Hunde hast, dann hast du beispielsweise, möchtest 3 Hunde auf Deutsch kommandieren, dass die rechts rumlaufen. Und du sagst zum einen, geh rechts und zum anderen rechts raus. Hast du schon 2-mal das Wort rechts gehabt und dann laufen 2 Hunde los. Und wenn ich dem 3. jetzt noch sagen würde, du sollst doch, was weiß ich, da hinüber, also es wird alles durcheinander. Und so habe ich mir halt angewöhnt, die Fly damals, eine Hündin, die ich hatte, die hat spanische Kommandos gehabt. Ah. Der Jesse, mein Urhund hier, mein Herzenshund, der jetzt 13 mittlerweile ist, hat Deutsch, ganz normal, klassisch Deutsch gehabt und die Dice, die dann dazu kam noch, die hatte englische Kommandos. Und wenn ich dann quasi englisch come by gesagt habe, blieb Fly und Jesse liegen. Ah. Wenn ich gesagt habe, Issi oder Derecha, die spanischen Kommandos, dann lief nur Fly und englische Dice und der deutsche Jesse blieben liegen. Und wenn ich gesagt habe, geh rechts, dann blieb die Spanierin und die Engländerin liegen.
Das ist
und das
genial.
Ist recht einfach. Ja, und mittlerweile haben wir noch Norwegisch und haben halt noch Hessisch dabei.
Toll.
Wir haben ja
fünf Hunde. Ja. Ja, ich hatte mal hier einen Mascher zu Gast mit seinen Hunden. Der hat auch gesagt, um mich von anderen Schlitten zu unterscheiden, gebe ich denen auch griechische Kommandos. Mhm. Das fand ich dann auch sehr gut. Vorwärts, links, rechts. Ich habe gelesen, dass Hunde Begriffe ausschließen können. Das heißt, sie kennen Raps und Gerste, haben die jetzt gelernt. Jetzt, wenn ich den Hund anweise, haltet die Schafe aus dem Roggen. Ist so etwas möglich und wie bringt man es ihnen bei? Ich habe das mal gesehen. Also das Ausschließen finde ich ja absolut genial. Geht das überhaupt oder war das ein Aprilscherz?
Naja, ich denke eher, also dass das ein Aprilscherz ist. Ich sag mal, also wenn mir einer kommt und das, wir laufen jetzt an einem Getreidefeld vorbei und er sagt, dass der Hund die Schafe aus dem Raps raushalten soll und aus der Gerste nicht, möchte ich das gerne erstmal gesehen haben. Ich bin so ein Realist, ich möchte das erstmal sehen. Wir machen das ja grundsätzlich so, dass wir halt klassisch konditionieren auf die Kommandos, die ich dem Hund über die Richtungen beispielsweise beibringe. Wenn mein Hund, wenn ich versuche, über meinen Körper bei einem gezielten Training am Anfang meinen Hund rechtsrum um die Schafe zu schicken, dann lasse ich ihn erstmal rechts laufen. Und wenn er eine schöne rechte Flanke macht, dann gebe ich ihm das Kommando, was ich für die Rechtsflanke haben will. Rechts beispielsweise, also jetzt auf Deutsch, geh rechts. Oder beim Black wäre es halt, geh rechts, naus. Und je nachdem, ich könnte jetzt genauso gut für die rechte Seite, könnte ich sagen, Hasenkeule.
Ja.
Und könnte für links sagen, Gulaschsuppentopf oder irgend sowas, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Hund verknüpft die Bewegung mit dem Kommando und wenn das ein paar Mal wiederholt wird, dann hat er das drin, was ich dem beigebracht habe. Keiner meiner Hunde kann Spanisch, Norwegisch, Englisch, Deutsch. Die können nur die Verknüpfung des gesprochenen Wortes in der Intensität, wie ich es ausspreche oder aber später pfeife. Ich suche mir also immer Kommandos, die ich auch pfeifen kann. Könnte ich vorstellen, drei Hunde dann zu pfeifen, das ist dann
mit
richtig schwierig.
Das
ja,
ist richtig,
das wäre dann richtig heftig, aber ginge alles. Und da muss man halt gucken, dass diese Sachen schlüssig sind und passen. Und dann funktioniert das. Der Ausschluss, wie gesagt, das würde ich mir mal angucken. Was sagst du, Sabine, dazu?
Also ich habe das mal gesehen, das war so ein klassischer Versuch. Ein Hund kennt zwei Gegenstände. Ich sag mal, seinen Ball und seinen Quietscheschweinchen.
Das war der Rico. Das war der
egal welcher. Ja, und dann legt man einen dritten Gegenstand dazu. Und dann, wenn der Name vom dritten kommt, dann läuft er hin und her und nimmt halt in seiner Not dann, weil er weiß, es ist weder der Ball noch das Schweinchen, dann nimmt er den dritten Gegenstand, aber ich glaube nicht, dass der Hund Getreidearten oder Raps abstrahieren kann. Ein Hund kann lernen, selbst auf dem Weg zu bleiben oder diese sogenannten Furchenhunde, die viel Furche arbeiten, dass sie Schafe oder eine Herde einfach auf dem Weg treiben oder auf einer geraden Strecke halten. Aber das Abstrahieren wäre von uns, also von den Menschen kennen noch Getreiderocken, die verschiedenen Arten auseinander und Hafer und Gerste.
Also Hafer geht, also es gibt da so, also Gerste geht auch, Gretchen habe ich mir so überlegt, hat ganz lange Haare, deshalb kenne ich auch die Gerste. Mhm. Weizen ist, hat ein Ei drin, ein Ei hat keine Haare und dann kannst du es nicht mehr verwechseln.
Mhm. Okay, gut, also ich denke, es ist für die Menschen schon schwierig, für die Hunde, glaube ich, macht es auch überhaupt keinen Sinn. Nein. Die wissen selbst, dass sie da nicht rein dürfen, wenn sie nicht reingeschickt werden oder was raushalten sollen.
Sind das diese Pflöcke mit dem Stroh und wenn der Bauer nicht will, dass da Schafe draufgehen.
Das ist der Strohwisch, nennt sich das. Ist aber rechtlich nicht haltbar. Es ist ein alter Brauch von früher her. Habe ich mich nicht informiert, weil ich war 2 Jahre in der Rhön und da oben gab es den Strohwisch doch des Öfteren. Und die Wanderschäfer haben sich doch arg beschwert, die von der Hochrhön runterzogen. Da zogen über 5000 Schafe dann runter von der Rhön im Herbst. Und durch die Biogasanlagen, die leider Gottes für mich ein absolutes No-Go sind, ökologisch gesehen, die nehmen denen die ganzen Flächen weg. Also die kommen dann mit Maschinen an, das ist unglaublich, mähen denen die, das Gras weg, dass die, wenn die von der Rhön runterziehen nach Bad Neustadt oder sonst irgendwo hin, nichts mehr zu fressen unterwegs finden.
Oh, aha.
Und dann stellen halt die paar Bauern, die logischerweise wollen, dass das Biogas da noch schnell noch abgemäht wird, dann Strohwische auf, sogenannte. Ja. Und früher war das halt auch, klar, wenn ich hier weiß, da kommt ein Wanderschäfer, ich habe ihn sogar selber schon benutzt, den Strohwisch, weil da kam ein Wanderschäfer und dem seine Schafe waren nicht gerade gesund, die hatten überwiegend Moderhinke und ich wollte nicht, dass die auf meine Wiesen gehen, denn dieser Virus, diese Moderhinke, Bacillus oder was es ist, hält sich sehr, sehr lange im Boden. Ah. Und dann habe ich Strohwische hingestellt, bin aber auch zu ihm gefahren, habe gesagt, ich wäre froh, wenn er nicht auf meine Wiesen ging. Mhm. Hat er auch sofort gesagt, nee, mache ich nicht und bleibe ich weg. Was wollte er machen? Gut, behandeln hätte er mal sollen, hat er vielleicht auch irgendwann mal dann getan. Aber da wollte ich halt meine Schafe schützen und deswegen habe ich diesen Strohwisch genommen. Und das ist eigentlich egal. Heutzutage nimmt man, früher war es ein Stock mit Stroh obendran. Mhm. Das hatte der Bauer früher draußen. Mhm. Heute nimmt er einen Lappen oder irgendwas und stellt das
auf das Feld und macht einen weißen Lappen. Das, schon gedacht,
das ist der sogenannte Strohwisch.
Genau. Wir haben jetzt gelernt, dass Border sehr, sehr anspruchsvoll sind. Reicht es denn, wenn man sie auslasten möchte mit einmal in der Woche Agility oder mal um die vier Ecken Gassi gehen? Also jetzt Agility, dreht ihn das so sehr auf oder brauche auch Ruhe? Wie ist denn die richtige Auslastung eines Borders? Scharf haben wir gelernt, aber wie wäre denn jetzt, wenn ein Border in Privathand landet? Was wäre da jetzt zu raten?
Also ich fange da einfach mal so ein bisschen an aus der Hundesportsicht. Grundsätzlich habe ich immer den Eindruck, dass mit den meisten Hunden viel zu viel gemacht wird, dass die einfach nicht lernen. Ruhe, Impulskontrolle. Warten, bis sie überhaupt dran sind, weil für Hunde arbeiten richtig, richtig anstrengend ist. 5 Minuten, 10 Minuten sich konzentrieren bei neuen Dingen, dann ist ein Hund eigentlich oft schon richtig, richtig platt, baut ab. Das ist die Aufgabe des Trainers und oder Hundeführers, den Moment zu sehen oder vorher noch Schluss zu machen, dass ein Hund immer positiv aus welchem Training auch immer rauskommt. Und dann eine Pause bekommt. Das ist der Grund, warum viele Hunde in Boxen kommen im Auto oder Lawinensuchhunde, Sprengstoffhunde, die sind vor und nach Einsätzen einfach in irgendeinem ruhigen Zwinger, in einem ruhigen, abgedunkelten Eck, weg von allem Trubel, damit die Hunde sich konzentrieren können, wieder runterkommen können, nach 1-2 Stunden Pause wieder eingesetzt werden können, Rettungshunde, Suchhunde. Wie lange ein Hund belastbar ist, ist individuell, auch bei Nasenarbeit, bei allem, das kommt einfach auf den einzelnen Hund an. Es gibt Hunde, die können 20 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde arbeiten, je nachdem auch welche Arbeit. Also das ist sicher immer individuell, das muss man finden. Grundsätzlich ist so meine Meinung, geht bei der ganzen Arbeit, Ausbildung Qualität vor Quantität.
Was ist Qualität?
Qualität ist, wenn ich einen glücklichen und ausgelasteten Hund als Endprodukt habe, dann war die Qualität gut. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn ich einen gut trainierten Hund habe und dann habe ich auch einen Hund, der ausgelastet ist zu Hause. Ich habe also wirklich das relativ einfach. Bei dem Thema Agility muss ich immer aufpassen, es polarisiert natürlich. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die Agility machen mit ihren Border Collies auch. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die sich gezielt dafür Border Collies holen, weil sie sehr schnell und wendig und sind. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich sehe sehr, sehr viele oder ich habe auch schon sehr viele Border Collies bekommen aus dem Agility heraus, die, ich will mal sagen, wirklich schon Verhaltensstörungen hatten.
Also
Auffälligkeiten hatten, die aufgedreht waren bis hinten wieder, die überhaupt nicht ruhig sein konnten. Und wie Sabine schon sagte, bei mir im Training ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leute nachher ihre Hunde in eine Box oder in einen ruhigen Kofferraum tun, weg von dem Geschehen, weg von dem Stress und herunterfahren. Das habe ich schon vor zig Jahren von Finn Petersen aus Dänemark, auch ein guter, berühmter internationaler Händler, gelernt mal auf dem Seminar. Ich meine, ich habe jetzt ja auch nicht mit der Muttermilch aufgesogen, sondern mich schlau gemacht über Seminare bei der ABCD. Und dass da wirklich halt diese Hunde, wenn sie nach dem Training, eine Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde Training, 2 Stunden abschalten können, dass sie das nochmal verarbeiten und dass sie das runterfahren, das ist so wichtig. Der Border Collie neigt dazu, hochzufahren. Und beim Agility kann das vorkommen, kann das passieren. Ich war früher ein großer Gegner, bin es mittlerweile nicht mehr ganz so. Ich finde es toll, wie viele Hunde übers Agility ausgelastet werden, aber nicht unbedingt der Border Collie. Es sind halt kleine Hunde, Mischlinge oder sonstige Hunde, wo das sehr, sehr gut geht. Das ist vergleichbar, das ist für mich ein bisschen ein rotes Tuch und da bleibe ich auch in meiner Linie, das ist das Treibball. Treibball wird ja empfohlen für Hütehunde, eine große Sache, die ein berühmter holländischer Trainer nach Deutschland, sagen wir mal, gebracht hat oder auch publiziert hat und auch verkauft über seine Bücher. Wenn ich jetzt einen Border Collie sehe, wenn ich jetzt einen Border Collie sehe, ist ein augenarbeitender Hund. Wenn Sie den an Schafen sehen, dann sehen Sie einen Hund, der in Tauchgang geht, in Schleichgang, Die Rute ist unten, teilweise sogar zwischen den Beinen eingezogen. Das hat nichts mit Angst zu tun, das ist Anspannung, das ist höchste Erregung. Und er geht langsam auf die Schafe zu und bewegt sie mit der Kraft seiner Augen nach vorne. Und die Schafe gehen. Wenn Sie jetzt einen solchen Hund nehmen und nehmen den Treibball und dann liegt dieser große Ball da und der Border Collie kommt wieder mit seiner Anspannung, läuft langsam auf diesen Ball zu, schaut ihn an und sagt, Ball, lauf. Doch der Ball läuft nicht. Und da ist wieder mit den Kindern vorhin. Ja. Irgendwann wird dieser Border Collie so verzweifelt sein, dass er sagt, dann muss ich diesen Ball, wenn der nicht laufen will, dieser Faulenzer, ein bisschen zwicken. Und dann fängt er an und zwickt den ein bisschen. Der Ball bleibt aber nach 20 Zentimeter wieder liegen. Und irgendwann verzweifelt dieser Hund, und das sehen Sie dann sehr, sehr gut. Man kann es draußen nachvollziehen oder kontrollieren und gucken. Die Hunde, die das machen, haben in der Regel die Rute hoch. Da gehört die beim Border Collie gar nicht hin. Wenn der Border Collie auf dem Feld bei uns zu Hause, Sabine wird es sehen, oder hat es ja schon oft genug gesehen, die Rute hochnimmt, dann ist für mich als Trainer der Zeitpunkt gekommen, diesen Hund wieder herunterzufahren und zu gucken, was läuft hier verkehrt im Training. Diese hohe Rute, es sei denn, er ist natürlich in einem schnellen Kurvenlaufen und er braucht es zum Ausbalancieren, zum Pendeln. Mhm. Aber in der Regel ist diese hohe Rute beim Border Collie, Die will ich gar nicht sehen, die will ich da oben nicht haben. Das gibt keinen Grund. Das ist für mich A, kein Wachhund, der dann da melden muss und bellen muss und auch keiner, der in dieser Erregung da draußen mit dem Schaf kommunizieren muss. Beim Ball muss er das tun. Beim Ball muss er immer wieder seinen eigentlichen Job, dieses Eye-Worker, dieses mit den Augen arbeiten, muss er über Bord legen und muss mit den Zähnen arbeiten, was von mir aus ein altdeutscher Hütehund macht, was von mir aus auch andere, diese Bougeron, wie sie heißen, diese Hütehunde, die machen das ja. Die können das mit Sicherheit auch gut machen. Vielleicht kann man es da als Alternative einsetzen. Aber für einen Border Collie oder für einen Kelpie, der ja auch ein faszinierender Hütehund ist, würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Also da bin ich ein strikter Gegner von.
Also ich habe das bei Shadow gesehen, er ist leidenschaftlicher Fußballspieler, für ihn war das völlig richtig, aber ich habe ihm mal so einen Schweineball, so einen großen, den konnte er nicht handeln und er war absolut verzweifelt und hat dann auch gefiept, also habe ich ihn sofort rausgenommen. Die können sich da auch sehr aufregen, also man kann die auch da viel zu sehr hochfahren.
Genau.
Also meine finden es auch komisch, die wissen gar nichts, was sie mit den großen Bällen anfangen sollen. Ansonsten immer mit dem Auslasten. Ich glaube, in den Köpfen vieler Leute ist halt auch viel hilft viel. Das ist so, ich muss es nochmal sagen. Wir trainieren zum Beispiel im Agility ganz, ganz wenig, wenn es hochkommt. Einmal die Woche jeden Hund. Wie viel ist es? 10, 15 Minuten. Rein, also wirklich reine Trainingszeit, da ist oft auch nochmal eine Pause, immer wieder kurze Pausen dazwischen, gerade wenn es jetzt warm wird, dass die Hunde sich erholen können, also die machen eine Sequenz oder irgendwas, was man einfach nochmal korrigieren oder verbessern möchte, aber definitiv mit Hunden, die ausgebildet sind, nicht mehr und auch mit jungen Hunden, keinesfalls täglich, also wie gesagt, die machen oft mal wirklich nur einmal die Woche was und das reicht, dann haben die Zeit, da nochmal drüber nachzudenken. Das kann sich setzen und es gibt auch andere Dinge. Also man muss ja nicht immer hochpushen. Das geht für mich alles so in die Ball-Junkie-Geschichte.
Ja, ich glaube ja, dass die Idee des Agility-Parcours eigentlich keine schlechte ist. Wenn ich meinen Hund langsam und gezielt da drüber führen kann.
Agility.
Und habe hab dann wirklich eine Aufgabe für den Hund und er arbeitet mit mir zusammen. Aber wenn ich jetzt natürlich wieder, das ist ja uns so ein Phänomen, was uns Menschen typisch ist, siegen will. Wenn ich deutscher Meister werden will oder Kreismeister oder weiß der Teufel was und pushe meinen Hund hoch und bringe ihn da durch. Ich werde nie vergessen, in Münster in der Halle bei dem Dog Life damals, war ich in der Abendgala damals dabei, da hatten wir so, da war dann auch so aufgestellt so ein Slalom-Parcours. Da waren dann, was weiß ich, 20, 30 Slalom-Stangen im Abstand von 30, 40 Zentimetern, keine Ahnung. Und da war ein Border Collie, der ist da auch mit durch. Er war auch einer der schnellsten. Dieser Hund hat mindestens eine Stunde bevor das war, schon gebellt wie ein Verrückter, mit hoch erhobener Rute im VIP-Bereich hinten gewartet und hat dann diesen Parcours gemacht, hat gebellt dabei. Kein Border Collie, der an Schafen arbeitet, den werden sie mit Bellen finden.
Das kann er nicht brauchen,
Die können überhaupt nicht runterfahren. Und das ist beim Agility auch sehr oft. Das ist das, was mir nicht gefällt, was ich ein bisschen nicht gut heißen kann. Wenn man es wirklich langsam machen würde, würde ein schönen Parcours, ich habe ja schon mal bei Seminaren auch so einen Stangenparcours einfach gemacht, mit Stangen auf den Boden gelegt, wie man das beim Reiten halt herkennt, da diese Sachen, um den Hund gezielt wieder über Hindernisse zu führen, Kopfarbeit, das ist so wichtig.
Da ist das ganze Buch voll. Das ist also das ist hier alles Dechility. Das ist, das sind 5 billige Pappkartons von all. ich habe nichts gesagt.
Das mit dem Tempo ist ja auch völliger Quatsch. Ein guter Hund, der wird schnell. Der wird rennen. Das, den muss man nicht irgendwie schnell machen. Ja, aber werden das, rennen. Also wichtig ist auch wirklich, dass die selbstständig arbeiten. Und das, denke ich, ist auch gerade im Agility für viele schwierig, weil man einfach gerade bei Geräteerkennung warten muss, dass ein Hund sicher zum Slalom zieht, wenn ich Slalom sage oder wie das Gerät auch immer bei mir heißt oder auf die Wand geht. Oder wenn ich links sage, dass der Hund wirklich sauber zwei rechte Winkel links macht, dass ich den eben auch über eine Entfernung führen oder schicken kann, dass diese Dinge funktionieren. Und das ist ganz, ganz viel halt so Kleinarbeit, dass diese Sachen auch, genau wie beim Hüten mit den Stangen oder Sachen, wirklich präzise abgearbeitet werden, also, und da kommt es nicht erstmal aufs Tempo an.
Es ist auch so, dass man auch den Besitzer dazu bringen muss, mit dem Hund gemeinsam diese Dinge zu erarbeiten. Also ich bin immer da mit dem Besitzer, bleib auf seiner Höhe für ihn. Mach es mit ihm gemeinsam. Schicken ist Agility, finde ich also wirklich toll. Aber ich würde jetzt für Border oder für altdeutsche Hütehunde, würde ich es so schnell finden. Deshalb habe ich hier ein Buch geschrieben über Dechility, das heißt alles langsam, Kopfarbeit mit dem Besitzer, ganz viel Körper- und Zeichensprache. Und da habe ich, hätte ich ja beinahe mit Frisbee kaputt gemacht. Der ist ja total gaga dadurch geworden und musste ich also danach hier lassen. Aber ich habe es durch Kopfspiele ersetzt und dann war alles gut. Wie bringen Sie die Hunde runter zum Abschalten? Das war dann die Box. Gibt es da auch mal Laufen? Gibt es da auch mal ruhiges Laufen mit dem Besitzer um den Platz? Sie haben vorhin so ein Wort gesagt, ausstreichen.
Ja, also erstmal ganz wichtig, dass man den Hund runterfährt. Wir wissen ja mittlerweile, klar, wenn man sich weiterbildet als Hundetrainer, dass Hunde logischerweise diese Zustände ihres Gemüts haben oder ihren Nervensystems, ja, dieses sympathische und parasympathische Zustand. Und man weiß auch, dass Cortisol beispielsweise, dieses Stresshormon, was entwickelt wird, nicht nur krank macht, sondern auf Dauer auch tötet. Es gibt Versuche mit Eichhörnchen, wo man Stress ausgesetzt hat und die da waren dann nach 3-4 Tagen gestorben an diesem Cortisol, an diesem Stress. Und diesen Stress haben halt diese Border Collies, sie neigen dazu, sie sind sehr empfänglich für Stress. Und das sieht man ja über diese Rudenstellung, über diesen Schwanz. Und um diesen Stress, dieses Cortisol wieder abzubauen, mache ich sehr, sehr viel Entspannungsübungen, auch während des Trainings, mittendrin mit den Hunden, indem ich einfach den Hund ablege, indem ich den Hund abstreiche. Abstreichen nenne ich, dass man wirklich am Kopf oben anfängt und hinten an der Schwanzspitze aufhört und das wirklich in Zeitlupentempo macht. Ein leichter Druck auf den Körper mit der Hand ausgeführt und ganz langsames Abstreichen. Das kann ich noch kombinieren mit einem Ruhesignal, dass ich meinetwegen Wom sage, wenn ich es dann klassisch haben will, klassisch traditionell chinesisch, ja, irgend sowas. Oder ob ich einfach ruhig sag. Aber halt ein Wort, was ich nicht im täglichen Leben eigentlich öfters einsetze, sondern wieder ein eigenes, ureigenes Signal damit konditioniere. Und das kann ich noch kombinieren, wenn ich wirklich einen sehr stressanfälligen Hund habe, beispielsweise mit einem Halstuch, was ich ihm umlege. Hat jetzt wirklich nichts mit Spirituismus zu tun, aber ein Halstuch umlege und das beispielsweise mit ein bisschen Jasminöl tränke. Das hat noch eine sehr beruhigende und herunterfahrende Wirkung auf Hunde. Man kennt es doch selber, wenn wir im Stress sind. Für mich ist das wichtig, wenn ich einen Hund habe, der da liegt und hechelt wie verrückt, wird sein Gehirn nicht mehr durchblutet mit Sauerstoff. Das kennen wir selber, wenn wir jetzt in der Stresssituation, ich merke es ja hier im Studio, vor mir ein Mikrofon und Redakteure und alles drum und dran. Natürlich habe ich ein bisschen Stress. Ich gehe mal davon aus, mein Cortisol ist erhöht. So, wie kriege ich mich jetzt ein bisschen runter? Wenn wir jetzt, sagen wir mal, zwischendrin die Radio Rheinwelle hier eine halbe Stunde Pause machen würde, ich bekäme da draußen eine schöne Massage oder könnte mich total relaxen und entspannen, dann würde natürlich mein Cortisol runterfahren, mein Oxytocin, das ist das, was ich herauskitzeln will, hochfahren. Und mal tief
Oxytocin
durchatmen.
Ist Schmuse- und Kuschelhormon.
Ist das Bindungshormon, genau.
Bindungshormon, ja. Wenn eine Mutter ihr Baby auf den Arm nimmt, richtig, wird es auch frei.
Und das erzähle ich ja immer bei den Seminaren, genau wie Sie es eben gesagt haben. Es gibt Versuche, beispielsweise mit Ratten oder mit Kaninchen, die ihre Jungen totgebissen haben. Immer wieder und immer wieder. Und in denen hat man in Versuchslaboren Oxytocin in Millidosen eingespritzt ins Gehirn und hat ihnen dann fremde, nackte Babys gegeben und die haben sofort ein Nest gebaut und haben die großgezogen. Das ist die Kraft des Oxytocins. Das ist diese Kraft oder das ist der Genuss, den wir selber haben, wenn wir eine Massage haben. Jeder bekommt irgendwann mal Krankengymnastik verschrieben. Aber die Krankengymnastik, die machen wir relativ ungern beim Therapeuten. Mhm. Wir haben lieber eine Massage. Wenn der uns fragt, soll man Krankengymnastik machen oder eine Massage, sagen wir wahrscheinlich die meisten, ach, lieber eine Massage. Mhm. Aber die Krankengymnastik, die wäre für uns viel sinnvoller für den Rücken oder für das Knie. Aber wir nutzen natürlich da auch da die Kraft der Entspannung und des Oxytocins. Und das bringe ich in die Hunde mit rein. Und dann werden sie aufnahmefähig. Die Atmung, der Puls geht zurück, die Atmung wird ruhiger, sie atmen wieder tief in die Lunge ein, sie können wieder ihr Gehirn richtig mit Sauerstoff versorgen, sind wieder aufnahmefähig für die nächsten Aufgaben.
Mhm, sehr gut. Sie schreiben auf Ihrer Homepage, All Jesse und Fly waren für Sie die Lehrmeister in Verhaltensauffälligkeiten. Ganz, ganz interessant. Was haben Sie gelernt?
Oh, was habe ich gelernt? Das waren wirklich meine Lehrmeister, gerade der Jesse. Jesse hat in seiner ganzen Jugend- und Prägephase in einem dunklen Kellerloch gelebt. Das muss man sich wirklich vorstellen, dass den jemand angeschafft hat, hat ihn eigentlich zum Joggen, wenn er dann groß ist, der Hund, ja, wollte der Mann mit ihm joggen. Die Frau hatte gerade ein Kind gekriegt und konnte den Hund nicht leiden und so ein Hund kommt nicht in die Wohnung, wo ein kleines Baby ist. War so deren Einstellung. Und und dann war der im Keller eingesperrt. Und dieser Keller war auch noch richtig dunkel. Ja, also ein dunkler Keller ohne Licht, ohne alles drum dran. Dann hat man ihn irgendwann da rausgeholt. Die Nachbarn haben dann wahrscheinlich das Gebellen, das Gefiebe gehört. Und dann wurde er da rausgeholt. Ich habe ihn bekommen. Dieser Hund hat nichts kennengelernt. Der hat keine Hunde gekannt. Der hat keine Menschen gekannt. Der war aggressiv gegen alles schon in seiner frühen Phase mit 6, 7 Monaten. Das sind Sachen, die teilweise nicht nachzuholen sind. Und Jesse hat Kinder gehasst. Jetzt habe ich ja selber Kinder auch in meinem Leben hier jetzt schon gezeugt und gehabt. Das war immer ein Problem mit ihm und es hat 4 Jahre gedauert, bis er wirklich, ich sagen mal, ein normaler Hund war. Also Jesse hat alle Probleme gezeigt, die ein schlecht sozialisierter und geprägter Hund eigentlich zeigen kann. Wirklich von Aggressionen über Stereotypien, alles drum und dran. Und mittlerweile ist er mit 13 Jahren ein fantastischer, ruhiger Hund, hört halt nicht mehr so gut, weil er ein gesundheitlich ein bisschen ein Problem jetzt gehabt hat, einen Schlaganfall nehmen wir an, die Tierärztin. Aber er hat mir sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe sehr oft, am Anfang habe ich gedacht, oh, den bringe ich wieder weg. Ja, den kann ich nicht gebrauchen. Dann bin ich hochgefahren zu meiner Freundin Etta an die Nordsee. Und dann haben wir ihn erstmal an Schafen gearbeitet. Vorher war er noch gar nicht an Schafen. Und dann wurde das auf einmal ein anderer Hund. Denn es wurde auf einmal ein Hund, dem man einen Job gegeben hat, eine Arbeit gegeben hat. Und ich weiß noch, einer der ganz Großen auch der Szene, Klaus Börner, war damals dabei. Und der hat mir auch noch ganz viele Tipps und Tricks gegeben, aber immer in Kombination mit den Schafen. Und natürlich muss man einem Hund auch Grenzen aufzeigen. Das hat auch schon dazugehört. Ich war dann vielleicht ein bisschen lasch. Ich wusste damals noch nicht viel. Wie gesagt, ist 12 Jahre her, 12,5. Und mit dem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und dann habe ich die Fly gekriegt. Ja, da hatte ich den Jesse so gerade so einigermaßen hin und dann rief abends eine Dame an, ob ich mir mal einen durchgeknallten Border Collie angucken könnte. Und dann sage ich, ja, morgen früh habe ich Zeit, Samstag, 10 Uhr. Punkt 10 Uhr klingelt es an der Haustür draußen, oder am Hoftor, bin ich raus. Und dann stand die Dame da und hatte zwischen ihren Beinen unten so ein kleines, wuscheliges, schwarz-weißes Etwas stehen, was ganz verdutzt guckte und sagte, hier ist er, die Leine will ich gleich wieder mitnehmen. Und dann war sie weg. Und ich hatte ein kleines Schnappi, das Krokodil. Also Fly war so, sie hat mir wohl noch mitgeteilt, dann auch in eine E-Mail geschrieben, dass Fly schon 2 Besitzer hatte. Der erste hat sie, weil sie ja so aktiv war, mit dem Stock geschlagen, damit sie ruhig ist. Also na, man hätte sie vielleicht auch mal so abstreichen oder in eine Box oder irgendwas. Aber er hat sie wirklich geschlagen. Er hatte sie auch so geschlagen, dass sie Verletzungen hatte, dass sie über 2000 Euro Tierarztkosten dann, was wir gebraucht haben, um diese Sachen wieder zu operieren und heil zu machen. Fly hatte also wirklich eine ganz schlechte...
Wie alt war sie zu dem
Zeitpunkt? Wie ich sie gekriegt habe, war sie 10 Monate. Und da war ich dann schon der dritte Besitzer, ja, nach 10 Monaten. Und die zweite Besitzerin, die war wirklich eine Tierschützerin, die gesagt hat, ich helfe diesem armen Hund, die war, glaube ich, auch beschlagnahmt worden dann von irgendeinem Tierschutz in Aschaffenburg und hat ihn zu ihren 2 Berner Sennenhunden in die Wohnung geholt. Fly hat aber dann gesagt, prima, schwarze Schafe im Wohnzimmer und hat die 2 Berner Sennenhunde sowas von in die Ecke gestellt und hat die gehütet. Und wie man das dann verhindert hat und hat sie dann halt auf den Balkon gesperrt, hat sie da randaliert und alles vollgekotet oder ins Schlafzimmer, ins Bett gekotet, also alle Unarten gehabt. Und dann hatte ich dieses kleine Krokodil und das war sowas von lehrreich, aber auch sowas von klasse. Es war einfach faszinierend. Da habe ich das zweite Mal in der Sendung meine Gänsehaut, wenn ich an die kleine Fly denke. Fly lebt nicht mehr bei uns. Fly geht es sehr, sehr gut. Ist bei einer sehr guten Freundin bei uns in Bierstein auf einem ganz tollen Pferdehof gelandet bei zwei Rüden, denn sie hat sich mit unseren beiden Hündinnen zum Schluss ganz, ganz böse gebissen. Mhm. Das war einfach zu eng. Ich sag, draußen in einem freien Wolfsrudel können Wölfe gehen, wenn es zu eng wird, wenn man sich nicht mag. Wir Menschen gehen, wenn es uns zu eng wird. Ja. Das sieht man an den Scheidungsraten. Mhm. Aber wenn ich einen Hof habe und habe da drei Hündinnen und zwei Rüden noch drin und gehen nach Frankfurt arbeiten und kommen abends nach Hause und die Hunde haben böse Bissverletzungen, dann muss ich handeln. Dann muss ich was tun. Und ich möchte nicht einen Hund in irgendeinen Zwinger sperren. Das möchte ich nicht. So möchte ich meine Hunde nicht halten. Die sollen schon frei in diesem Verband bei uns leben. Und deswegen ist Bettina so gnädig und so gutmütig gewesen und hat Fly aufgenommen. Und sie hat es da sehr, sehr gut. Bei Bettina ist auch der Gnadenhof unserer alten Schafe. Die werden also nicht in die Wurst gemacht. Die kommen nach Bierstein. Da dürfen sie dann alt werden, bis sie wirklich dann halt mal sterben dürfen. Und da ist es ein richtiges Paradies für sie. Und sie blühte da total auf mit zwei Rüden. Ja, sie ist die Chefin, uneingeschränkt. Sie sagt den Jungs, wo es lang geht. Da sehen wir wieder, ne?
Wie im Leben.
Da sehen wir wieder, wie im richtigen Leben, wie das so gehen kann. Nein, aber mit Fly war es ganz toll. Und Fly hat auch dann es geschafft, auch auf Wettkämpfen sogar. Ich weiß noch, wo wir damals waren auf dem Wettkampf. Hat sie sogar einen fünften Platz gemacht in Hösbach unten bei Sandra Zilch. Dice hat das Ding gewonnen. Das war unser zweiter Wettkampf mit ihr. Das sind so Sachen, wo ich noch damals getrialt habe. Aber es war toll, so ein kleines Schnappi-Krokodil, was wirklich jeden Menschen und jedes Tier, ich weiß noch, wie ich es das erste Mal an Schafen dann losgelassen habe. Um Gottes Willen, lief die über die Wiese, hing im ersten Schaf drin, ich hinterher, dem Schaf quasi. Dann hat es losgelassen, ist im nächsten hinterher. Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir noch nie vorher passiert. Das war sowas von... War ich auch noch ein bisschen Greenhorn, gebe ich zu, aber sowas von unberechenbar. Es ist nichts passiert, keinem Schaf was. Aber es war für mich eine Erfahrung. Ich habe mit diesem Hund so viel gelernt und die kann so faszinierend arbeiten. Und wenn sie zu ihr sagen, vamos, dann sehen sie einen Hund in Perfektion auf die Schafe zu laufen.
Ah, toll.
Und das ist die mit den spanischen Kommandos. Mhm. Also wirklich auch ein Herzenshund und zwar sehr, sehr schwer für uns, sie ja im Alter von 5 Jahren noch abzugeben. Sie war fast, also 4,5 Jahre bei uns. Und das war schon echt eine schwere Sache, aber es war für den Hund die richtige Entscheidung.
Ja,
ja. Und man muss da die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und muss wirklich sagen, das Hundeleben, das ist mir ja so wichtig. Ich möchte ja diesen Hunden so gerecht werden.
Richtig, ja.
Und deswegen haben wir diesen Weg gegangen und ich weiß, ihr geht's bis zum letzten Tag da richtig gut. Und ich sehe sie regelmäßig, auch Bettina kommt zu den Seminaren zu uns und wir sehen uns auch so. Also das ist, das waren meine Lehrmeister. Und im Herbst machen wir noch ein Seminar, das steht ja auch auf der Homepage drauf, weil ich diesen beiden Nothunden, die sind ja ein Border Collie Not, die sind ja nicht in Not gewesen, wie sie dann zu mir kamen, dann nicht mehr. Aber die Organisation heißt halt so Border Collie in Not, für die ich da ehrenamtlich auch immer mal wieder einen Hund genommen habe und weitervermittelt habe oder trainiert habe. Und da waren diese beiden Hunde für mich Lehrmeister und deswegen möchte ich was zurückgeben und mache da ein Seminar, wo ich die Leute gratis trainiere. Und wo wir das ganze Geld, was die Leute, also was heißt gratis trainieren, die Leute müssen bezahlen und dieses Geld, also die Nothunde werden umsonst trainiert und die weiteren Hunde, die das Seminar auffüllen, dann zahlen die Leute ihren Obolus und dieses Geld geht komplett an Border Collie in Not, mit Abzug natürlich der Ernährungskosten, die wir halt haben, der Auslagen, aber das geht an Border Collie in Not, um weiter solchen Hunden und auch den Leuten, die diesen Hunden helfen, das ist ein tolles Ehrenamt, was die da machen, damit diesen Hunden geholfen werden kann.
Was passiert dann mit den Hunden, wenn sie trainiert haben, gehen die dann zu Menschen, die Schafe haben oder die werden dann vermittelt?
Das wäre das Optimum, wenn man einen Hund hat, der einen Hütetrieb hat, wenn man das wecken kann, man kann das antrainieren, so sollte das eigentlich meistens sein, so war es auch bei denen, die ich hatte und die gehen dann zu irgendeinem Schäfer oder zu einer Familie, die ein paar Schafe haben, letzten Endes reichen 5 bis 10 Schafe, wenn einer eine kleine Landwirtschaft, Nebenerwerbslandwirtschaft hat oder irgendwas und hat ein paar Schafe, vor allen Dingen hat, dass dieser Hund eine Auslastung und eine Aufgabe hat und da gezielt trainiert werden kann. Das ist eigentlich das Optimum, wenn wir solche Plätze nicht finden, weil nicht für jeden Hund ist das Hüten unbedingt das Mittel der Wahl. Manchmal sind sie einfach schon mit 4, 5 Jahren so weit, dass man sagt, das wird nicht gut oder bei diesen Menschen könnte das nicht klappen. Dann kann man die auch sehr gut über Kopfarbeit, haben sie ja wieder in ihrem Buch auch schon beschrieben, über Kopfarbeit, über man kann schon gucken, dass man sie auslastet und vor allen Dingen, dass sie halt einen guten Endplatz kriegen. Das ist halt ganz wichtig.
Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz. Und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Wir hatten, also ich habe mich jetzt gefragt, wir hatten ja jetzt Schafe hüten. Lassen sich auch Ziegen so gut hüten oder sind die wehrhafter? Und Kühe, machen die das auch mit einem Border mit?
Ja, also wir haben früher, Ziegen hatte ich noch keine, aber Ziegen lassen sich auch hüten, sind ein bisschen anders wie Schafe. Ziegen sind ein bisschen eigen, das weiß man.
Zicken.
Wenn man, ja, die zicken auch schon mal, die sind auch schon mal ein bisschen angriffslustiger. Ziegen sowieso sind schwieriger zu halten, brechen gern mal aus und so. Die haben so ihre eigenen Köpfe, ihre eigenen Ideen. Ich habe in der Rhön mal eine Herde mit 100 Mutterschafen und ungefähr 15 Ziegen gearbeitet. Und dann haben sich die Ziegen sofort getrennt von den Schafen und da hatte Jesse und Fly und Dice zu dritt gearbeitet und hatten richtig richtig zu tun und zu arbeiten, dass sie die Ziegen davon überzeugen konnten, mit den Schafen wieder weiterzulaufen. Also das war schon wirklich, ja, die wollte man dann wohin betreiben. Das war schon Arbeit. Bei Kühen geht es auch sehr gut, wird sehr gut genommen oder gerne genommen oben in Norddeutschland, überall in den Milchviehbetrieben, auch im Osten Deutschlands wird das immer zunehmend gemacht, weil man hat es einfach, wenn man wirklich draußen, der Gegenspieler von dem Border Collie ist natürlich das Quad heutzutage, der Bauer sitzt auf dem Quad und bringt die Kühe von den großen Wiesen zurück, aber eigentlich ist es natürlich auch sehr, sehr gut, wenn man einen Hund hat, der ihm da die Arbeit erleichtert. Und der rausgeschickt werden kann, abends die ganzen Milchkühe einzusammeln, sofern sie noch nicht vorm Stall sowieso stehen, weil sie wissen, es gibt Kraftfutter, auch die lassen sich konditionieren. Mhm. Aber das geht sehr gut. Ich habe aber da diese Erfahrung gemacht, damals mit meinem Jesse, auch wieder, halt mein Haupt- und Lehrhund eigentlich. Und wir hatten Galloways gekauft. Und haben gesagt, da machen wir noch ein bisschen mit Galloways was. Wir hatten viele Wiesen. Und dann habe ich die gehabt, waren sie vielleicht eine Woche da, drei Kühe, einjährig, die haben schon so ein bisschen so ihre 500-600 Kilogramm, da muss man schon sehen, dass man da Abstand hält, je nachdem, die waren auch recht wild aus einer wilden Herde raus und ich habe dann den Jesse dann irgendwann genommen, habe gesagt, so jetzt trainierst du mal und gehst mal bei die Kühe und dann habe ich gesagt, walk on zu dem Jesse. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja was denn, was willst du denn von mir, walk on? Dann habe ich wieder, ja da, walk on. Ja, und dann hat er unter den Kühen durchgeguckt, unter dem Bauch, hat vorbeigeguckt, ist nach links und rechts vorbei und hat gesagt, das sind doch gar keine Schafe, was denn, walk on? Das war nicht auf seiner Festplatte drauf, ich total verzweifelt. Abends rief mich eine Bekannte an, na, warst du mit deinem Jesse schon an den Kühen? Nö, habe ich gesagt, nee, mein toller Hund, ne, war ich nicht, probiere ich irgendwann mal. Das ging zwei Wochen lang, wo ich es regelmäßig probiert habe, dann habe ich es aufgegeben und hatte dann damals den Hemp, den jungen Hemp, den ich eigentlich für die Kühe noch nicht als reif genug gesehen hatte und hole ihn irgendwann aus dem Auto raus und er sieht die Kühe und sagt, boah, was große schwarze Schafe, Mensch, das ist es hier, das ist ja mal was Tolles und macht sofort eine Hütestellung und geht sofort in diese Lauerstellung und schleicht auf die Kühe zu und ich sag, hat ja die spanischen Kommandos auch, vamos, vamos und er läuft langsam auf die Kühe zu und die Kühe gucken und gehen. Und der Jesse hat sich das angeguckt, war nicht so sehr interessiert. Und irgendwann, wie ich dann weiter mit dem Hemd gearbeitet habe, zwei, drei Tage später, dann steht der Jesse daneben und dann glotzt er nach dem Hemd, glotzt nach der Kuh und glotzt rechts nach mir. Und wieder nach vorne zur Kuh und wieder nach links zum Hemd. Und irgendwann hat er diese Hütestellung eingenommen, automatisch. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, was macht der denn da? Und die bewegen sich, oh, das kann man auch hüten. Mhm. Und dann hat er die angefangen zu hüten, hat aber immer noch mal unter einer Kuh durchgeguckt, ob nicht vielleicht doch noch ein Schaf irgendwo versteckelt war. Aber er hat es gelernt. Und dann hat er es nach ein paar Wochen, hat er ganz fantastisch diese Kühe gearbeitet. Und da gibt's noch so das Letzte dazu jetzt zu sagen. Also Galloways, wie gesagt, sind schon tolle, schöne Kühe. Und dann haben wir einen Bullen gekauft. Und der hatte dann so seine 700-800 Kilogramm aus dem Hänger raus auf die Wiese. Auch wieder erst ein paar Tage Ruhe gegeben. Dann sollten die in den Treibwagen. Und dann bin ich mit meinem Jesse, der mittlerweile Kühe dann auf der Festplatte hatte. Das war so ein großer Wagen, wo man die reintut und an den Traktor hängt und dann laufen die hinterher. Das ist so wie so ein Gestell, wo die quasi dann den Umtrieb machen können. Das habe ich immer so bewerkstelligt, dass ich auf dem Traktor saß und gefahren bin und Jesse war hinter dem Treibwagen und hat quasi die Richtung noch ein bisschen angegeben, dass die auch laufen. Und dieser Bulle hat sich dann sofort gestellt. Man muss sich vorstellen, so ein Apparat, wie gesagt, 750, 800 Kilo, Nasenring, sieht schon gefährlich aus, zotteliges Tier und schnaubte und kratzte mit den Hufen Erde auf und stand vor dem und sagte, du kleines schwarz-weißes Etwas, dich stumpf ich jetzt ungespitzt in den Boden. Und der Jesse sagt, du großer, dicker Schwatzer, dir beiße ich jetzt mal in die Nase. Und hat ihn einmal in die Nase gebissen. Das hat so gereicht, dass der Bulle sich rumgedreht hat, einen Riesensatz und ward weg und hat von dem Tag nie mehr in Frage gestellt, dass es eine Geschichte von David und Goliath gibt.
Oh, super. Ach, das ist aber eine schöne Geschichte.
Ja, fantastisch.
Ja, aber wirklich. Also der hat ihn nicht am Nasenring gepackt.
Nein, sondern das war noch meine Angst. Und er hat dann wirklich später hat er die Kühe, was ich natürlich nicht machen würde, das habe ich auch strikt vermieden, wenn die Galloway Kühe gekalbt haben und die Kälber waren dann frisch geboren, dann bin ich mit keinem Hund auf die Wiese.
Ja, das ist klar.
Weil das, da ist dieser Mutterinstinkt so groß, dass mir mein Hund einfach zu gefährlich wäre. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe auch mittlerweile wieder einen Hund, der an Kühen arbeiten soll, den wir an Schafen jetzt trainieren werden. Wir starten jetzt demnächst, der ist ein Jahr. Aber wir werden das auch machen, aber ich werde meine Hunde nicht mehr an Kühen arbeiten. Mir ist das einfach zu viel Adrenalin. Dann kommt zu viel Cortisol bei mir aus.
Also
und dann bräuchte ich sehr viel Massage, um wieder runterzufahren.
Also
das ist schon gefährlich.
Tragbar,
ist schon
hebbar und überschaubar.
Die Skutten, die anderen Schafe, das ist alles für den Hund. Das ist sowas, wo ich sage, das ist optimal. Mir persönlich, ich habe schon sehr viele Videos gesehen und auch sehr viel in echt gesehen und habe es ja selber gearbeitet. Es war spannend, aber ich weiß, einmal habe ich im Odenwald bei einem Kuhbauern Rinder eingearbeitet und der Jesse flog im hohen Bogen getroffen von der Kuh durch die Luft und der Bauer sagt noch, ich glaube, dein Hund ist jetzt hin. Er stand auf, schüttelte sich und machte weiter. Ich brauche das nicht nochmal.
Nee, nee,
das ist mir persönlich für meinen Hund, ich muss es ja nicht machen. Und deswegen, klar, es geht, es ist machbar, aber man kann das trainieren, aber man muss wirklich aufpassen, denn der Hund, der hat nur ein Leben und das möchte ich nicht riskieren.
Wenn jetzt so ein Privatmensch, was wir ja vorhaben, ich möchte ja immer noch mit der Border Collie Besitzerin da noch ein bisschen weiterkommen.
Ja.
Wenn wir jetzt zu so einem Seminar kommen, hat die dann was davon? Kann die etwas davon profitieren, auch wenn sie jetzt in ihrem Häuschen keine Schafe halten kann? Könnte sie mit den Hühnern was anfangen, die sie hat? Könnte man ihm Meerschweinchen?
Also ich sag mal, es gibt eine Alternative, das wären Laufenten. Man kann auch Hühner hüten, aber Hühner haben nicht so diesen Herdentrieb. Aber Laufenten kann man hüten. Es ist natürlich so eine Aktion. Ich denke, auch die Ente hat es nicht verdient, jeden Tag von einem Hund durch den Garten getrieben zu werden. Man kann das mal machen, um einen Hund auszulassen. Und wenn ich Enten habe, weil ich keine Schnecken im Garten haben möchte und weil ich die Enteneier gern essen mag, die sind nämlich sehr lecker. Ich hatte selber Laufenten. Und dann kann man sagen, okay, jetzt möchte ich die ins Haus treiben, dann nehme ich den Hund dazu. Das macht Sinn. Umgedreht jetzt die Enten nur anzuschaffen, um sie jeden Tag durch den Garten zu treiben, weiß ich nicht. Sie haben kleine Füße, sie sind sehr zerbrechlich. Man sieht es manchmal im Fernsehen, es gibt tolle hütische Vorführungen auch damit. Aber es ist für mich die Passion, eigentlich ist es an Schafen, an Ziegen und von mir aus, wenn er gut ausgebildet ist und
wenn
ihr das auch an Kühen zu machen. Es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, sag ich mal. Finde ich nicht so ideal. Dann finde ich es besser, wenn man es macht, wie beispielsweise Sabine, dass man halt irgendwo hingeht zum Training und seinen Hund trainiert. Ich habe auch Leute, die keine Schafe haben, die nie Schafe haben werden, die aber regelmäßig, so oft es geht, ich meine, Zeit ist wirklich sehr begrenzt, aber so oft es geht, kommen und bei uns trainieren. Und dann einfach...
Wird der dann züchtig nach den Schafen,
Ja, also da muss ich mal sagen, es gibt Hunde, die können das ganz gut, heute hüten, dann mal 3 Wochen nicht und dann wieder hüten. Es gibt Hunde, die sagen, oh, jetzt hast du mich an die Schafe gebracht, aber morgen hier,
genau,
13 Uhr, da stehen wir hier. Und ansonsten fangen wir an, dann hüten wir Vögel, dann hüten wir Schatten, dann hüten wir alles mögliche, Kinder, wieder
dann
Autos,
wieder Fahrräder. Dann
kommt das wieder, dann muss man gucken, wie, wenn ich diesen Trieb wecke, was ich grundsätzlich nicht mache. Die Frage war ja eigentlich, da komme ich gleich nochmal drauf, was bringt es mir, auf ein Seminar zu kommen. Was ich grundsätzlich nicht machen möchte, ist mal einen Border Collie, mal spaßhalber, von mir aus einer, der in Frankfurt oder in Hanau oder sonst wo wohnt, mal gucken, ob er denn hütet. Und dann nie mehr wieder.
Ja, das
weil
ist
was
genau,
passiert, wenn ich es wecke?
Ja.
Mal gucken, wie eine Zigarette schmeckt, wenn ich das heute mache als ehemalige Raucher. Ich weiß ja, wie sie schmeckt, schlecht nämlich. Kein Tier wird freiwillig eine Zigarette in den Mund stecken, sage ich mal. Aber wir machen es. Aber dann wäre ich vielleicht wieder dabei, dann wäre ich süchtig. Und dann habe ich ein Problem, dann kämpfe ich mit meiner Sucht. Und wenn man weiß, wie schwer es für mich war, das Rauchen aufzuhören, das möchte ich dem Hund nicht zumuten, wenn das die Sucht so bei ihm aussehen
das
würde.
Das ist
man
ganz
kann nicht
wichtig.
Reingucken.
Das war der Sinn dieser Frage. Also man muss sich immer da sehr, sehr gut überlegen, was
richtig
man tut.
Und der Sinn, was es bringen würde, auf ein Seminar zu kommen, nun Gott, ich hoffe doch, einen optimalen Zugang zum Hund zu finden. Ich mache sehr viel über Kommunikation mit dem Hund. Ich möchte, dass der Hund, ich sag, die meisten Menschen, die Hunde sind mit 9 Wochen, wenn sie abgegeben werden, 8, 9 Wochen, dann können die perfekt hündisch. Das können sie. Und dann kommen sie in der Familie rein und da kriegen sie das ganze Hündische verlernt. Es verlernt sich, wird ausgetrieben und sie werden versucht, zu kleinen Menschen zu machen. Komm mal her, mach mal das, mach mal dies, mach mal jenes. ich versuche es wieder umzudrehen. Ich versuche, dass der Mensch wieder für den Hund so erreichbar ist oder so präsent ist, dass der Hund ihn besser verstehen kann. Wir können natürlich nicht mit der Rute wackeln, wie ein Rüde das kann. Das kann ich nicht, auch als Mann jetzt nicht. Ich kann nicht das Nackenhaar stellen. Also Nackenhaar stellen wird bei mir nicht funktionieren. Habe ja so nicht mehr allzu viele auf dem Kopf. Und das sind so Sachen, wo ich halt nicht kann. Ich kann nicht so gut mit den Zähnen fletschen, aber ich kann versuchen, mit dem Hund zu kommunizieren. Und das zeige ich den Leuten. Alles über Gestik, Mimik, komplett gewaltfrei, aber halt logischerweise mit einer gewissen Art von Hierarchie, die ist halt drin. Da zählen auch Worte wie Dominanz dazu, das hat nichts mit Aggression zu tun. Ja?
Und da gehört auch Dominanz, mal Ignoranz muss man dazu. Mal festhalten, ist eigentlich nichts anderes als Überlegenheit und das ist total falsch gebraucht worden.
Ja, richtig, ja. Ist so ein bisschen Missbrauch. Wenn man sagt, ich bin dominant, dann heißt das, das ist aber ein Böser. Ja. Und das sieht man, wenn man auf dem Seminar war. Ich denke, da kann die Sabine ja auch noch was dazu sagen. Ich glaube, wir haben ja sehr, sehr viele Wiederholungstäter, die immer und immer wieder kommen. Natürlich ist nicht jedem meine Nase recht, aber die meisten kommen wirklich immer wieder und ich denke, das spricht dafür, weil sie erfahren ihre Hunde anders. Sie lernen ihre Hunde anders kennen und sie präsentieren sich Gott sei Dank auch anders zu ihren Hunden. Und die Hunde sind auch glücklicher und zufrieden. Und man merkt das einfach. Und das ist das, was ich wieder möchte. Mein Ziel ist es, Qualität in der Ausbildung zu haben und das Endprodukt, den glücklichen und ausgeglichenen Hund.
Ach, was ein schöner. Eigentlich ist es ein Schlusssatz, aber wir machen ein bisschen weiter. Gibt es jetzt eine ererbte oder angezüchtete Anlage? Ist das, also das ist ja drin. Gibt es auch völlig unbegabte Border? Also ich habe jetzt so in 8 Wochen, du hast ja vorhin Welpe, hast du ja angesprochen, oder sind sie dann nur nicht gefördert? Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, das wüsste ich ganz gerne noch ein bisschen genauer.
Also ich wollte zu der Frage vorher noch kurz was sagen. Man muss sich bei allem, was man macht, einfach immer überlegen, egal welchen Hundesport, was auch immer, welche Arbeit, die Schubladen, die man aufmacht, die muss man bedienen können. Und nicht nur einmal aufmachen und sagen, als lustig und dann ist gut und wieder Schluss. Das ist für viele auch, viele Dinge, denke ich, ein mühsamer Weg, wenn man es richtig machen möchte und nicht nur mal so just for fun, ob das jetzt just for fun Agility ist, just for fun Treibball, just for fun mal mit den Schafen spielen, just for fun mal ein paar Laufenden kaufen, das sind ja auch alles Lebewesen und die sind kein Spielzeug für andere Tiere. Also das ist dann immer noch so.
Man muss es aber immer wieder sagen, dass niemand auf die Idee kommt, dass es ja eigentlich ganz gut sein könnte. Deshalb sagen wir ja, nein, eben. Diese Tiere haben auch Respekt verdient. Genau.
Also mit dem ererbt und angezüchtet, da muss ich jetzt irgendwie was Schlaues dazu sagen. Also es gibt wie überall mehr oder minder Begabte. Ob jetzt, also das ist für mich die Geschichte, die beiden Eltern sind Weltmeister, die Kinder werden bestimmt nicht wieder Weltmeister.
Mit Plus ob das und jetzt, Plus gibt immer Plus.
Ob das Hochbegabte sind oder nicht, das mäntelt alles querbeet durch. Auch völlig unauffällige Eltern, die vielleicht nie was gemacht haben, haben höchstbegabte Kinder in irgendwas oder bekommen höchstbegabte Welpen.
Kann man es denn testen?
Da hat auch jeder Hund, denke ich, sein eigenes Tempo. Ich kenne Hunde, die da kann man mit 8 Wochen sagen, der wird das oder das machen. Dann gibt's Hunde, wo ich sage, die sind 1,5, manche fast 2 Jahre, bis es irgendwo Klick macht oder die das zeigen und bereit sind. Wichtig ist es, das zu erkennen, das Tier oder das Team da abzuholen, wo sie stehen und in ihrem eigenen Rhythmus zu begleiten und eben auch mal akzeptieren oder sagen zu können, nicht alle Border Collie können hüten. Nicht alle Border Collie können gut Agility machen. Nicht alle Möpse sind für die Couch geeignet. Nicht alle Shelties wollen nur spazieren geführt werden. Also es gibt eine Breite. Es gibt Setter, die nie jagen. Und dann gibt es einen Setter, der jagt oder umgekehrt. Vieles ist sicher Genetik. Das weiß man auch. Ich habe die Studie jetzt noch nicht gelesen. Der Janet Bale, glaube ich, in dem Astra Sheepdog-Sender hat sie veröffentlicht. Es gibt eine gewisse Genetik aufgrund der Selektion, wo man einfach sagen
roten
kann.
Roten Faden, könnte man sagen.
Die werden aller Wahrscheinlichkeit nach begabter sein oder das besser können als andere. Ich meine, ich kenne auch so Border Collie-Linien, wo man sagt, oh, das ist schön, der arbeitet noch ein bisschen. Ja. Wobei dann unter Arbeiten verstanden wird, der macht noch ein bisschen Turnierhundesport oder ein bisschen Suchspiele oder so. Also ist ja auch immer relativ, was man versteht. Ich denke, grundsätzlich gibt's auch aus diesen Hüte-Hochleistungslinien immer wieder welche, die unbegabt sind. Dann muss man halt auch sagen, okay, das ist nicht ihres. Ich Ich kann auch nicht singen, dann muss ich nicht auf die Bühne gehen und singen, dann gibt es andere Dinge.
Ja, man hat ja auch das Beispiel beispielsweise, wie das bei dem Jesse war. Wenn ich jetzt den Jesse hätte für Kühe testen wollen und hätte, jetzt wäre jetzt jemand zu mir gekommen mit diesem Hund und ich wäre mit ihm an die Galloways gegangen und der Hund hätte die nicht angeguckt und hätte die nicht gesehen und am nächsten Tag auch nicht, am dritten Tag auch nicht, hätte ich vielleicht gesagt, dieser Hund ist für Kühe unbrauchbar. Mhm. Aber später hat er wunderbar gearbeitet. Ja. Es braucht halt auch eine gewisse Zeit, man muss einen Hund lesen, auch da wieder. Und dann denke ich, ist auch ein Riesenunterschied, wie der Hund großgezogen wurde. Mhm. Was hat er für Umweltreize gehabt? Was hat er kennengelernt? Wie präsentiert er sich? Mhm. Habe ich einen sehr gehemmten Hund? Der präsentiert sich auch auf dem Feld eventuell gehemmt. Habe ich einen sehr lebhaften Hund? Den kriege ich eher mal motiviert, dann da zu arbeiten. Und dann ist natürlich noch das Training noch ein Aspekt. Ich kann also mit Sicherheit auch einen genetisch nicht ganz so Hüte-Crack, wenn ich ein guter Trainer bin, ziemlich weit bringen. Ich kann aber auch, wenn ich ein schlechter, ein miserabler Trainer bin, einen ganz tollen Arbeitshund versauen.
Ja, das stimmt.
Ja, also da kommt es immer ein bisschen drauf an.
Müll rein, Müll raus.
Man müsste jetzt zwei gleiche haben und müsste die Versuche anstellen. Macht ja keiner, ist ja auch gut so letzten Endes. Aber vor allen Dingen fürs negative Produkt wäre es nicht gut. Aber ich denke da, Genetik, ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja mittlerweile auch viele Showlinien. Da wird halt drauf gezüchtet. Ich finde es halt ein bisschen schade, ein bisschen bedauerlich, wenn über zig Generationen ein fantastischer Hütehund erzüchtet wurde, der fantastische Arbeitsleistungen hat. Und dann halt, wenn man jetzt hergeht und nur noch, das hat man bei vielen Hunderassen gemacht, nur noch auf Optik geht, nur noch auf langes Fell geht, was ja beim Hüten total schlecht wäre. Ja. Mein Gott, dann sind sie wunderschön, aber das, was eigentlich ihr Potenzial war, das ist verloren. Ja. Und das finde ich traurig.
Wie stehen Sie denn jetzt bei Arbeitshunden zur Kastration?
Ja, also Kastration ist so ein Thema. Früher war ich so eingestellt, wie ich noch ganz viel für Border Collie Not gemacht habe, dass ich nur Hunde auf den Hof genommen habe, die kastriert wurden vorher. Das war schon echt krass. Ich wollte es aber auch nicht, dass die uns alles voll urinieren. Ich habe auch Hunde manchmal dann halt einfach im Training gehabt über ein paar Wochen. Und wenn man dann einen dominanten Rüden hat und der macht alles voll, das will man nicht. Man hat ja auch Kinderspielzeug rumliegen und sonst was. Und das riecht ja auch. Aber mittlerweile sage ich, ein Hund muss reifen können. Und zum Reifen braucht er seine Hormone. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Und eine Kastration, ich weiß, jetzt wird zu Hause vielleicht jemand sitzen, neulich hatten wir das Thema und schmunzeln, eine Kastration ersetzt nicht Erziehung.
Naja, das ist sowieso
das ist ganz wichtig, das glauben aber viele Leute, dass sie Erziehungsprobleme über eine Kastration hinkriegen. Aber ich nehme diesem Hund halt wirklich die Möglichkeit, sich zu einem jungen Mann zu entwickeln, wenn ich ihn zu früh kastriere beispielsweise. Wir haben jetzt unsere Hündinnen beide kastrieren lassen. Weil wir Rüden und Hündinnen haben, die jungen Rüden aber auf keinen Fall kastrieren wollten, nicht aus Zuchtgründen, sondern damit sie sich entwickeln können, damit sie richtig ausreifen können. Die Hündinnen sind beide älter, wir wollen keine Welpen in die Welt setzen. Ich sage, Border Collie Not ist voll, Tierheime sind voll, es gibt so viele Hunde, da muss ich nicht auch noch züchten und mir da irgendwie eine goldene Nase verdienen. Wobei das Potenzial vielleicht da gewesen wäre, mit Sicherheit bei Dice und bei Annie, zwei sehr, sehr feine Hunde, die sehr, sehr schön arbeiten. Aber wir haben uns entschieden, dass wir den Rüden ihre Hoden lassen, um sie sich entwickeln zu können.
Wie lange? Wie lange?
Ja, die bleiben dran, solange es auch keine Probleme gibt. Ich habe, wenn ich kein Problem sehe. Und unser Normalhund, hatten wir ja schon mal angesprochen, dass wir einen normalen Hund haben, den Tom-Tom, den Jagdhund-Mix, den haben wir kastrieren lassen, weil das war unglaublich, wenn auch irgendwo im Dorf eine Hündin läufig war, hat er alles zusammengeschrien und hat also wirklich gezeigt, I'm a Macho. Ja. Er war so richtig heftig drin. Und mein Gott, Tom-Tom ist 10 Jahre. Seitdem wir das gemacht haben, hat er absolute Ruhe. Da hatten wir auch noch die zwei Hündinnen, die noch intakt waren damals, wo wir das gemacht haben. Und er ist total ruhig, ausgeglichen. Man wird ihn am Samstag in Düsseldorf auf der Hütevorführung sehen. Tom-Tom wird auch dabei sein. Und,
dabei sein oder arbeitet er auch?
Der wird, wir schauen mal. Es wird spannend. Also wie gesagt, da sind wir in Düsseldorf. Das wird eine spannende Nummer. Im Esprit-Stadion, im Heiligen Rasen von Campino und von Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, ich bin der Erste, dessen Schafe da drauf koten dürfen. Wir düngen den Düsseldorfer Rasen. Nein, es wird eine tolle Veranstaltung, auch mit anderen Hundesachen und ja.
Die Schafe haben ja den sogenannten goldenen Tritt, gell? Die
Richtig,
düngen
die
und
goldene
machen.
Klaue.
Goldene Klaue, also die düngen und vielleicht tut
und
das den Vereinen ganz gut.
Ja, dann, vielleicht steigen sie dann nächstes Jahr auf. Das wäre gut. Ja, so viel dazu.
Sie achten sehr auf Gesundheit. Das ist ja, jetzt habe ich hier noch zwei Begriffe. Mottled.
Ja.
Ich habe den Mottled oder Mottled.
Mottled ist richtig. Mottled sind Farbpigmentierungen an dem Hund. Beispielsweise ist mein Jesse Mottled. Der hat so schwarze Flecken auf seinen weißen Beinen. Ja, das ist die Bezeichnung Mottled.
Und die diese MDR1-Seher und diese Krankheiten, das ist, also wir dürfen nicht mehr so lange, gibt ihr drei Sätze, geht das?
Es gehen noch vier noch.
Vier noch?
Ja. Okay. Oh, da muss ich mich jetzt konzentrieren. Also es gibt wie bei allen Rassen viele Krankheiten, wo man sagt, die sind vererbbar. Das ist jetzt MDR, CIA, TNS, bezieht sich nicht nur auf den Border Collie, gibt es bei anderen Rassen. Vielmehr MDR1-Defekt zum Beispiel, diese durchlässige Hirnschranke, habe ich auch gelernt, kommt nie bei Arbeitslinien beim Border Collie vor, dafür bei ganz vielen anderen Hunderassen. Es gibt für viele dieser genetischen Dinge inzwischen Tests. Die Tests sind so gut, solange diese Erkrankungen nicht minimale Mutationen bekommen, weil dann funktionieren die Tests nicht mehr und die Tiere bekommen es doch. Der Hintergrund, denke ich, ist der, man sollte dieses Wissen über Erkrankungen gut einsetzen und eben als Züchter sagen, ich züchte nicht nur, ein Hund muss von allem frei sein, weil dann mache ich das Tor für andere Dinge auf, sondern wissen, wenn ich Träger habe, darf ich eben Träger für Erkrankungen, die selbst nie krank werden, nicht mit Trägern verpaaren, um kranke Hunde zu bekommen. Merl-Merl kennt jeder, das so aufs Gehör und auf die Augen geht. Es ist Wissen, das ich nutzen kann, um saubere, gesunde Hunde zu züchten, aber nicht nur sagen, meine Zuchthunde müssen von allem, was ich testen kann, frei sein. Wer weiß, wofür ich dann vielleicht noch das Tor aufmache.
Ja, und ich denke, die Arbeitsgemeinschaft Border Collie Deutschland hat da ja auch ein Auge drauf. Zumindest die Züchter, die in dem Verein mit drin sind. Mhm. Die unterliegen auch strengen Auflagen. Also da wird schon drauf geschaut, dass man wirklich halt auch, gerade Epilepsie ist so ein Thema heutzutage, dass solche Krankheiten möglichst halt über die Zucht ausgeschlossen werden können sie nie ganz, aber zumindest ein bisschen eingedämmt werden.
Also man kann sagen, alle diese Abkürzungen sind Abkürzungen für Krankheiten, die möglicherweise genetisch auftreten können. Mhm. Und wenn man jetzt auf die Seite geht, dann würde man das im Internet finden, wenn es einen interessiert, was die so kriegen, was die so kriegen können. Mhm. Und diese, und jetzt habe ich ja gelesen, dass Sie ein großer Freund der geistigen Auslastung sind. Ich schenke Ihnen hier meine zwei Bücher, die Sie natürlich auch überall erwerben können. Dieses hier wird Ihnen besonders gefallen, denn das ist alles voll Dagility.
Dankeschön.
Vom Stangenmikado bis zur Eimer-Olympiade.
Da haben wir ja was für die nächsten Seminare.
Genau. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Kastration, genau. Also ich habe auch sehr viele Hunde, die sind kastriert worden, damit man einfach besser mit ihnen arbeiten kann, dass man, dass sie es etwas einfacher haben. Man kann da eine ganze Sendung drüber machen und kann drüber diskutieren. Ich habe jetzt nur gute Dinge damit erlebt, aber es gibt ja auch andere, wie du bestimmt auch weißt, die schiefgegangen sind, wenn mit den Hunden nicht gearbeitet wird, dann werden sie komisch.
Also das Thema Kastration ist ja immer ein heißes Eisen. Mhm. Es ist früher anders diskutiert worden als heute. Ich glaube, keiner macht es sich leicht, davon ist man weg. Es sind einfach individuelle Einzelfallentscheidungen. Und wenn man im Tier, im erwachsenen, ausgereiften Tier damit irgendwo helfen kann, aus einer Ecke wieder rauszukommen, sei es besser zu kommunizieren, sei es nicht nur zu schreien, sondern auch noch was von der Umwelt mitzukriegen, dann ist es im Sinne für das Tier sicher besser. Ansonsten, auch eine Hündin, wenn die immer problemlos läufig wird, gibt es keinen Grund, die zu kastrieren. Wenn die immer Probleme hat, da in Löcher fällt, hormonell ständig scheinträchtig ist, ist es sicher eine Überlegung in so einem Einzelfall, die man erwägen kann, aber dieses Pauschale, denke ich, ist vorbei.
Mhm. Kannst du es ganz, ganz schnell noch sagen, hat es für dich Auswirkungen auf den Gelenkapparat, die Kastration, ja oder nein?
Ich habe keinen gesehen, wo man es irgendwo nachvollziehen kann. Der Gelenkapparat ist ja einmal eine Genetik, das andere ist das, was die auf den Rippen immer mit rumschleppen zwischen Winterspeck,
Ausreifen,
Winterspeck, Frühlingsrolle, erwachsen werden. Man weiß von Pferden ist es ja auch nie eine Diskussion. Man weiß, dass Frühkastrationen eben zu größeren Tieren führen oder generell zum größeren Wuchs aufgrund des späteren Hormoneinsatzes. Das ist eine altbekannte Tatsache. Von den Gelenksachen müsste man im Prinzip sagen, das halbe Tier ist kastriert, die andere Hälfte nicht und wird gleich belastet, um das wirklich sauber nachvollziehen zu können, wie so eine Doppelblindstudie. Ich muss sagen, mein einer Rüde ist jetzt 10. der ist kastriert worden aus vielen, aus bestimmten Gründen dann auch. Ich kann nichts sagen, dass sich die Gelenke irgendwie schlechter entwickelt.
Gut, das ist eine sehr wichtige, also man könnte ja da ganz viel, also Arbeitshunde werden ja kaum, ich hatte ja hier Claudia Petschul, die Diensthunde Rhein-Main, die sagt, Arbeitshunde können nicht kastriert werden, die verlieren eben einfach den Trieb und das sehe ich auch so, aber also, das können sie.
Das kann ich nicht bestätigen, genau. Also kastriert arbeitet die Dice genauso wie vorher auch. Wir also das ist kein Unterschied.
Ja. Okay. Also kann ich auch nicht sagen und ansonsten. Mhm.
Liebe Zuschauer, ach der, meine Gott, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Hunde, es war wieder eine ganz tolle Sendung, ganz, ganz spannend. Ich danke dir ganz herzlich, gerne liebe Sabine, lieber Tom Daume.
Ja,
es war sehr, sehr spannend. Noch ein kleines Schlusswort.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wenn auch draußen, wenn es Probleme gibt mit Border Collie, drüber nachdenken, gucken, was den Hund versuchen zu lesen und notfalls könnt ihr euch ruhig bei uns melden.
Das machen wir. Also ich komme ganz bestimmt. Liebe Sabine, sag noch was, sag tschüss.
Ja, tschüss. Sag mal tschüss, ich wink mal an, es hat Spaß gemacht, wie immer.
Das haben wir jedes Mal, sag mal tschüss.
Bei Problemen, Fragen, Wünschen, einfach sich bei uns melden und dann versucht man irgendwie weiterzuhelfen.
Eine sehr schöne Sache, ein Schlusswort.
Ein Schlusswort und tschüss.
Und tschüss.